Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Wir melden uns heute zurück mit Folge 72 und ich bin natürlich wie jedes Mal Benny Stroker und an meiner Seite mein Co-Host Daniel Becker.
Hallo Benny und hallo an alle, die uns zuhören.
Ja, Daniel, wir bleiben heute oder wir gehen heute nochmal in den Fußball, sind allerdings in einem sehr politischen Thema unterwegs und in einem, ja, bewegen uns quasi auch in einem Konflikt, der seit Jahrzehnten, kann man nicht anders sagen, schwillt, aber du kannst das alles noch viel besser erklären, deswegen vielleicht einmal kurz zum Einstieg, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, du sagst Jahrzehnten, man müsste ja, wenn man es ganz genau nimmt, sogar sagen Jahrhunderten. Dazu dann gleich mehr. Zuallererst will ich damit anfangen, einen großen Dank auszusprechen, nämlich an Dieter. Dieter hat uns nämlich per Mail dieses Thema hier vorgeschlagen und ich muss wirklich sagen, das hat mich sofort in seinen Bann gezogen, dieses Thema. Es packt mich ja eigentlich immer, wenn Sport auf historische und politische Ereignisse trifft. Und jetzt ist heute das Thema nicht das erste dieser Art, das ich da vorbereitet habe. Aber ich glaube, dass es von all diesen Themen, die irgendwie auch einen politisch-historischen Kontext haben, dass das Unbekannteste ist. Es geht um den Amateurfußballverein Bankmore Star. Ansässig in Belfast, dieser Fußballclub in Nordirland, hat das Team in den 1970er Jahren in der Liga gespielt, die man in Deutschland mit der bunten Liga vergleichen könnte. Also wirklich ganz niedriger Amateurfußball. Und das Besondere war, dass die Mannschaft damals aus Katholiken und aus Protestanten bestand. Und das eben während der schlimmsten Zeit des auch konfessionell begründeten Nordirland-Konflikts damals. Die schlimmste Zeit eben in den 1970er Jahren. Und 4 Spieler der Bankmore Star sollen innerhalb von rund, sind innerhalb von rund 13 Monaten in den Jahren 1972 und 1973 nach Mordanschlägen gestorben. Und darauf kamen auch noch 2 weitere Spieler dazu, die auf die Anschläge verurteilt wurden, die das aber überlebt haben. Und ein kleiner Ausblick vielleicht auch noch, wir hatten beide ja schon Themen mit nicht so ganz leichter Quellenlage, was vor allem immer dann der Fall war, wenn wir über Fälle in nicht deutsch- oder englischsprachigen Ländern gesprochen haben. Ich glaube, du kannst dich da bei dir auch an viele Beispiele erinnern. Mhm. Aber ich muss echt sagen, die Quellenlage zu Bankmore Star, die hat mich wirklich überrascht. So, wenn man bedenkt, ich gehe da auch nachher noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber wenn man bedenkt, wie außergewöhnlich diese Situation ist, mit 4 ermordeten Spielern aus einer Fußballmannschaft und wie viele Geschichten es darum zu erzählen gäbe. Und es findet sich wirklich so gut wie nichts. Also so gut wie nichts, vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber doch sehr, sehr wenig. Und ich glaube jetzt gerade in Deutschland wäre das Thema ohne einen Artikel, den es in 11 Freunde mal dazu gab, wahrscheinlich komplett verschütt gegangen und niemals wäre überhaupt jemand darauf gestoßen. Das ist wirklich das einzige deutschsprachige Dokument, das darüber berichtet, was jetzt aber auch für die Vorbereitung auf die Folge heute gar nicht so hilfreich war, weil der Autor, ihr findet den Artikel auch in den Shownotes, der hat die gleichen Probleme gehabt, glaube ich. Der musste sich eben auf die gleichen wenigen englischsprachigen Quellen damit behelfen. Und es gibt eben auch wenige zeitgenössische Quellen aus Irland oder auch aus Großbritannien. Man findet da wirklich nicht viel. Ein paar konnte ich auftun. Es sind meistens kleine Berichte, die nicht mehr als die wenigen bekannten Fakten zusammentragen. Findet ihr auch eine kleine Auswahl in den Shownotes. Und deswegen, wir hatten es ohnehin gemacht, ihr kennt das ja auch so, gehen wir ja gerne die Themen bei Schattenseiten grundsätzlich an. Das ganze Thema jetzt in Bezug auf Bankmore Star und seine Opfer eben in die Geschichte und auch in den historischen und politischen Kontext des Nordirland-Konflikts einzubetten. Das wäre ohnehin, finde ich, die Aufgabe gewesen. So machen wir es immer und ich glaube, so ist es auch spannend und auch lehrreich, glaube ich. Und wenn man das tut, dann entwirft man automatisch auch noch ein bisschen allgemeineres Bild mit der Frage im Zentrum, wie hat sich der Nordirland-Konflikt auf den Sport allgemein ausgewirkt? Und das erklären wir am Beispiel dieser 4 Todesopfer bei Bankmore Star und der Geschichte dieses Fußballvereins aus der bunten Liga. Bisschen längere Vorrede als sonst, aber ich glaube, so zur Einordnung schon mal das, womit wir uns heute beschäftigen. Bevor wir das tun, wollten wir aber auch noch 1-2 Sachen loswerden und das übernimmst ja du erstmal wieder, Benny.
Genau, Daniel, vielen Dank. Richtig. Und zwar, was wir auch nicht vergessen wollen, ist, wir müssen natürlich auch noch kleine Entschuldigungen loswerden. Wir sind jetzt doch 2 Wochen später als ursprünglich geplant mit dieser Folge rausgekommen. Es war eine, ich sag mal, kleine Verkettung ungünstiger Umstände. Eine Grippe, die zugeschlagen hat, dann passten teilweise berufliche Dienste nicht wirklich zusammen und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir das doch jetzt so. Deswegen sorry einmal dafür, allerdings auch im gleichen Atemzug ein großes Dankeschön vor allem an die ganzen Genesungswünsche, die gekommen sind. Also ja, so stimmt. Schlimm war es auch nicht, wie die Anzahl, die da gekommen ist. Also wirklich sehr, sehr nett, das hat uns sehr gefreut. Und ich glaube, bei Instagram müsste alles beantwortet sein. Bei den Mails fehlt vielleicht noch was, aber auch das, wer da noch keine Antwort bekommen hat, kann sich drauf verlassen. Da wird auch noch was folgen. So viel dazu. Und dann gibt's heute noch eine Geschichtsstunde, eine relativ frühe Geschichtsstunde. Laut Struktur, da wird es dann um den irischen Osteraufstand 1916 gehen, das kann ich schon mal verraten. Und hinten raus haben wir auch noch eine Top 3, also nach zwei Folgen mit skandalösem Quiz. Nach der Sommerpause kehren wir jetzt mit der Top 3, mit der allseits beliebten Top 3, so viel kann man ja sagen, kriegen wir ja immer wieder mit von euch, zurück. Und ich denke, das wird auch hinten raus dann nochmal etwas lockerer und etwas entspannter, was uns ja dann gerade bei so schwereren Themen, wie es heute auch der Fall ist, eigentlich immer auch Spaß macht hinten raus. So, wenn ich nichts vergessen habe, würde ich jetzt an Daniel übergeben und der beginnt mit Bank Mostar, beziehungsweise, soweit ich weiß, noch mal deutlich früher, um das Ganze erstmal ein bisschen historisch einzuordnen.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen unüblich auch. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne, wenn wir zwischendurch auch mal so ein bisschen quatschen und das ganze System, was wir sonst haben, so ein bisschen aufbrechen. Und ich habe überlegt, du kennst ja bestimmt auch noch aus der Schule oder Studium oder woher auch immer diese Mindmaps. So ein zentraler Begriff steht in der Mitte und drumherum pappt man dann Schlagworte, die eben einem zu diesem zentralen Begriff irgendwie einfallen. Und ich dachte vielleicht, um reinzukommen auch in diese Geschichte mit dem Nordirland-Konflikt, du hast dich ja auch im Rahmen der Geschichtsstunde ein bisschen damit beschäftigt und jetzt gar nicht, dass wir es ausufernd machen, sondern einfach nur wirklich Begriffe ranzupappen, um auch unsere Hörerinnen und Hörer nochmal mitzunehmen. Was sind eigentlich so diese Schlagworte Nordirland-Konflikt? Ich glaube, das könnte helfen, bevor wir wirklich in die Thematik einsteigen. Deswegen vielleicht die Frage direkt mal an dich. Gibt es so ein, zwei Begriffe? Das kann alles sein. Also es kann auch eine Region oder eine Stadt oder irgendwas sein, was dir zu diesem Oberbegriff Nordirland-Konflikt einfällt.
Also ganz grundsätzlich, das ist natürlich jetzt auch keine Überraschung, weil du es ja in der Einleitung schon mal kurz erwähnt hattest. Aber was mir ganz spontan sofort einfallen würde, ist Katholiken und Protestanten. Das sind, glaube ich, die beiden Begriffe, die sofort kommen, dann für mich persönlich auch sehr schnell dabei, einfach IAA. Spielt natürlich eine große Rolle. Ich würde auch noch sagen, zwar ursprünglich ja darüber gelernt, eben aus musikalischer Sicht, aber Sunday Bloody Sunday von U2 ist für mich persönlich ein Begriff, der mir da sofort reinkommt. Also der Blutsonntag 1972, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Das wäre noch so ein Ding gewesen. Ansonsten ist mir tatsächlich während der Geschichtsstunde über den Weg gelaufen, ist mal kurz Teil davon oder so, aber diese ganze Provinzregion Ulster in Nordirland ist auch sowas, wo man direkt sagt, ach ja, stimmt, ne? Also die ja wirklich einen ganz großen Teil in dem Konflikt gespielt hat über Jahrzehnte. Ja, das wären jetzt so die ersten Ideen dazu von meiner Seite.
Super, ich freue mich, dass ich diese Idee hatte, weil ich finde das super. Muss ganz ehrlich sagen, auch diese musikalische Aufarbeitung in dem Song von U2, ich bin ja, also wenn es einen Blindspot gibt, also das ist jetzt ein bisschen blöd eingeleitet, als wäre ich das super Allgemeinwissen-Monster, ist natürlich nicht der Fall, aber vielleicht der schwächste Punkt ist häufig die Musik, muss ich echt sagen, bei mir. Gerade musikgeschichtlich kenne ich mich überhaupt nicht aus und andere wären jetzt echt mit den Ohren schlackern und sagen, was, wie hattest du das nicht im Kopf? Ich wäre ohne Witz nicht drauf gekommen, obwohl ich das Lied kenne, aber ich hätte es gar nicht in Zusammenhang gebracht. Deswegen super, so direkt, also diese Art popkultureller Aufarbeitung, die du jetzt mit reinbringst. Was ich mir noch notiert habe, als Begriff ist Belfast. Einfach als Stadt und als zentraler Ort, wobei wir auch sehen werden, es ist nicht der einzige zentrale Ort in dieser Auseinandersetzung. Religion als Oberbegriff, das Katholische, was ist protestantisch, darauf aber kurz eingegangen auch. Ich werde es auch mal erwähnen noch, aber ihr werdet sehen, und das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die man auch hiervon mitnimmt, dieser Konflikt wird ganz häufig eben als religiöser Konflikt dargestellt. Es ist aber viel, viel mehr als das. Das muss man einfach sagen. Das ist ein Aspekt. Aber je mehr man auch darüber liest, also jetzt nicht nur über Bankmore Star, sondern wirklich über diesen gesamten Konflikt, wird einfach auch deutlich und immer wieder genannt, es ist ein ethnischer Konflikt, es ist ein sozialer Konflikt, es ist letzten Endes auch dann, weil es auch mit Unterdrückung zu tun hat, auch ein wirtschaftlicher Konflikt. All diese Dinge spielen damit rein. Aber ja, es stimmt natürlich, dieser religiöse Teil des Konflikts ist natürlich auch ein wichtiger, weil er ja auch, wenn man Religion lebt, natürlich auch Teil des gesellschaftlichen und sozialen Lebens ist. Und dann habe ich auch noch aufgeschrieben, etwas plakativ, weil es eins zu eins so nicht stimmt, aber ich habe noch England versus Irland notiert. Das ist schon auch wichtig, weil es eben um die Auseinandersetzung auch geht zwischen denjenigen, die zur britischen Krone stehen und diejenigen. Ja. Und das sind eben dann, auch das sei schon mal vorweggenommen, weil das manchmal, das kann man auch mal vermischen irgendwie, aber es ist eben so, die Protestanten sind in der Regel in diesem Konflikt die treu zur britischen Krone stehen, und die Katholiken, die finden sich in der Masse eben auf Seiten Irlands wieder. Und deswegen, also das fand ich jetzt echt ganz gut, dass wir das schon mal so vorab, die wichtigsten Begriffe da eingeordnet haben. Und tatsächlich, das wollte ich auch noch mal ganz kurz nennen, auch wenn ich jetzt gesagt habe, England gegen Irland, wir sind über diesen Konflikt schon mal gestolpert in der Schattenseitengeschichte tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du dich spontan und sofort erinnerst. Es war ein Thema, das du behandelt hast, und in der Geschichtsstunde dieses Themas habe ich das Old Firm behandelt. Glasgow Rangers gegen...
Ah, die Ibrox-Katastrophe.
Genau, gegen Celtic Glasgow, die Ibrox-Katastrophe. Und da habe ich ja mal über das Old Firm gesprochen.
Richtig,
und auch da
richtig,
haben wir diese religiöse, soziale Auseinandersetzung, die im Prinzip... dieselbe vielleicht nicht, aber doch eine sehr, sehr artverwandte Genese hat. Auch da ging es los mit Besetzungen und Besatzungen und frühen Auswanderungen von Briten in andere Länder, und auch da, also wirklich sehr, sehr artverwandt auch mit dem, was man jetzt gleich hören wird in Bezug auf Irland und auf Nordirland. Also vielleicht an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Lust habt oder die Folge lange nicht oder noch gar nicht gehört habt über die Ibrox-Katastrophe und dann in dem Zusammenhang auch mit der Geschichtsstunde, dann sei euch das jetzt einfach mal als Querverweis nochmal ans Herz gelegt. Genau, und dann, wie gesagt, also diese Geschichte von Bankmore Star, die dann heute Anlass ist für diese Folge, wenn man die erzählen will und verstehen will, dann muss man wissen, woher der Hass kommt. Der im Prinzip das gesamte 20. Jahrhundert, das heute bei uns im Fokus steht, das Leben in Irland und in Nordirland, vor allem in Nordirland, bestimmt hat. Und ja, nicht erschrecken, wenn wir jetzt erstmal sehr, sehr weit zurückblicken. Benny hatte das ja schon mal angekündigt, wir gehen am Anfang sehr weit wirklich in die Geschichte zurück, aber wir schreiten dann auch genauso schnell durch die Jahrhunderte hindurch, bis Benny dann gleich übernimmt mit seiner Geschichtsstunde, die sich ja, hast du ja selber schon gesagt, mit dem Jahr 1916 beschäftigt und der Zeit danach. Aber ja, wirklich der Beginn des Konflikts, der ging sehr, sehr weit in die Geschichte hinein. Häufig geht man dann sogar zurück bis ins Jahr 1169, wenn man wirklich von den Wurzeln an beginnen will, diese Geschichte zu erzählen, des Konflikts zwischen katholischen Iren und protestantischen Briten. Denn in diesem Jahr 1169, da wurden die östlichen Gebiete Irlands von Briten erobert. Und du hast eben die Region Ulster angesprochen, ne? Also das hast du ja auch in unsere Mindmap gepackt, das ist genau diese Region Osten bzw. Nordosten, und da fing eben diese Siedlungsgeschichte an im Jahr 1169, damals noch nicht sehr systematisch, das war alles mehr oder weniger eine Art Flickenteppich, wie das im Mittelalter ja in ganz Europa eigentlich der Fall war. Und in dem Fall waren es unterschiedliche Barone mit unterschiedlichen Interessen, die diese Gebiete unter sich aufgeteilt haben. Und es dauerte wirklich Jahrhunderte lang, dass die Region geprägt war von sehr unterschiedlichen Spannungen, je nachdem, welchem Baron gerade welches Gebiet gehörte. Und erst wirklich 500 Jahre später, so rund 500 Jahre später, kann man davon sprechen, dass da ein wirklicher Meilenstein erfolgte. Das war, als der protestantische König Wilhelm III. Von Oranien in der Schlacht am Boyne 1690 den katholischen König Jakob II. Besiegt hat. Und in den folgenden gut 200 Jahren wurden Katholiken dann immer weiter entrechtet. Beginnend eben mit diesem Sieg von dem protestantischen König Wilhelm III. Im Jahr 1690. Und das Ganze ging dann so weit, bis schließlich im Jahr 1800 Irland durch das sogenannte Unionsgesetz sogar als Staat aufgelöst wurde. Und ab 1801 gehörte Irland dann zum, ich zitiere, Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland. So nannte sich das damals. Ja, und auch wenn das jetzt ein sehr, sehr kurzer Abriss der Geschichte war, kann man sich vorstellen, dass es da eine Gegenbewegung gab. Und die war von nationalistischen Strömungen geprägt, gerade auch im 19. Jahrhundert im gesamten Europa alles andere als unüblich. Und das Ziel eben dort war die Loslösung Irlands von der Union und die Erschaffung eines eigenständigen Staates Irland. Und rein geografisch gesehen sind Großbritannien und Irland ja schon voneinander getrennt. Zwei Inseln im Nordatlantik. Ich finde es wirklich wichtig, das habe ich immer wieder gemerkt, als ich mich jetzt auch mit dem Thema beschäftigt habe, sich diese Geografie vor Augen zu halten. Einmal diese Trennung von England, Schottland und Wales zu Irland und Nordirland und dann eben nochmal diese innere Trennung auf dieser großen irischen Insel. Das ist einfach schon geografisch eine krasse Konstellation. Also ich habe tatsächlich auch nochmal eine Karte in die Shownotes gepackt, also das ist jetzt überhaupt keine Überraschung, das ist einfach heute, wie sieht es heute aus in Großbritannien, Nordirland und Irland, das wird jeder wissen, ist keine Überraschung jetzt dabei, wenn ich diese Karte teile, aber einfach nochmal zu gucken und da sieht man schon geografisch, dass einfach in manchen Fällen alleine durch die Geografie schon Spannungen vorgezeichnet sind, das ist einfach so. Auf jeden Fall die Unabhängigkeitsbestrebungen von Irlands, die stießen damals auf der eigenen Insel dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf viel Unterstützung, mit Ausnahme eben eines Teils im Nordosten der Provinz Ulster. Du hast sie ja auch schon genannt. Das war die Region, von der wir beide schon gesprochen haben und in der sich eben über die Jahrhunderte hinweg Protestanten aus Großbritannien angesiedelt hatten. Und der überwiegende restliche Teil von Irland, der die Unabhängigkeit vorantreiben wollte, der war eben katholisch. Jetzt schlugen die ersten Unabhängigkeitsbestrebungen damals fehl, darunter auch die sehr bekannte Home-Rule-Bewegung, woraufhin dann der irische Politiker und Journalist Arthur Griffith 1905 die irisch-republikanische Bewegung und auch Partei Sinn Féin gründete. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich gleich bei dir auch noch eine kleine Rolle spielen.
Genau, ich habe sogar extra mal nachgeguckt, man spricht es tatsächlich Sinn Féin aus. Sinn Féin. Extra mal ein YouTube-Video nachgeguckt, ja, wo es genannt wird.
Nee, du hast vollkommen recht. Sinn Féin, dann machen wir es ab jetzt dann auch richtig. Und wenn ich sage wir, dann meine ich tatsächlich jetzt dich, denn wir wären schon dabei, an dich zu übergeben. Du hast dich in deiner Geschichtsstunde mit einem weiteren Meilenstein dieses Nordirland-Konflikts beschäftigt. Das ist mal in diesem Fall eine etwas andere Geschichtsstunde. Normalerweise machen wir ja so kleine historische Exkurse. Und in diesem Fall reiht sich deine Geschichtsstunde eigentlich nahtlos in die Erzählung ein und auch in die Zeitabfolge. Ich finde aber, dass das total Sinn macht, gerade wenn man so einen großen Themenkomplex erklärt, auch nicht nur eine Stimme zu hören. Und deswegen freue ich mich, dass du eben diesen Teil über den Osteraufstand 1916 übernommen hast.
Genau, Daniel, vielen Dank. Genau, ich steige noch mal einmal ganz kurz, also wirklich ganz kurz, am Ende des 19. Jahrhunderts ein. Daniel hat ja eben die sogenannte Home-Rule-Bewegung schon genannt. Die setzte sich eben für eine politische Selbstbestimmung Irlands ein. Und diese Pläne, die scheiterten eben zuerst mal in zwei Versuchen, einmal 1886 und dann nochmal 1895, als es eigentlich schon Gesetzesentwürfe gab, aber die scheiterten eben dann letztendlich doch unter anderem auch, weil sich besonders die Protestanten eben in der Provinz Ulster im heutigen Nordirland massiv gegen eine Autonomie der mehrheitlich katholischen Iren wehrten. Und dann kam eben 1905 die von Daniel eben angesprochene Gründung der Partei Sinn Féin durch den Politiker und Journalisten, den irischen Politiker und Journalisten Arthur Griffith. Und eine Partei, die für ein eigenes Parlament für Irland einstand, in einem Verbund des Vereinigten Königreichs und in einem Verbund des Vereinigten Königreichs durchsetzen wollte, nach dem Vorbild eigentlich des damaligen Österreich-Ungarn. Das war so der erste Gedanke, dem es damals gab. Übrigens, ist jetzt nicht Teil der Geschichte oder so, aber es fällt mir gerade spontan ein, wer sich mal heute mal ein bisschen mit der irischen Politik oder so weiter beschäftigen will, Sinn Féin gibt es heute noch. Ne? Also das ist heute noch eine absolut vollkommen aktive und legitime Partei. So, jedenfalls ein kleiner Zeitsprung ins Jahr 1914, genauer gesagt im Mai 1914. Da wurde dann nämlich nach 1886 und 1895 zum dritten Mal im britischen Unterhaus eine Home Rule Bill, also eine Home Rule Bewegung für Irland, verabschiedet. Es sah zunächst aus, als würde Irland diesmal wirklich eine eigene Verfassung und Selbstverwaltung zugestanden bekommen, trotz wieder Protesten aus Ulster. Aber im Sommer 1914 brach der Erste Weltkrieg aus und das Gesetz zur Selbstverwaltung Irlands wurde in weiten Teilen erstmal auf Eis gelegt. Es gab einfach andere Probleme in Großbritannien. Im Hintergrund und besonders im Untergrund, muss man ja sagen, brodelte es in Irland aber weiter. Und viele, die für ein von Großbritannien unabhängiges Irland eintraten, glaubten zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr an eine demokratische Lösung. Und das sollte 1916, also noch während des Ersten Weltkriegs, eben in Form des Osteraufstands in Dublin eskalieren. Und da kommen wir jetzt zum 24. April 1916, dem Ostermontag damals. Da wollte nämlich eine Gruppe irischer Nationalisten aus dem Untergrund die Unabhängigkeit von Großbritannien erzwingen und rief daher zum bewaffneten Kampf auf. Das Datum und der Zeitpunkt wurden dabei ganz bewusst gewählt, denn während Tausende von Iren während dem Ersten Weltkrieg im Kampf für England starben, sahen die Rebellen, die den Osteraufstand planten, im April 1916 einen idealen Zeitpunkt, um das mit dem Krieg beschäftigte und vom Krieg geschwächte Großbritannien quasi bei sich intern anzugreifen. Der Ostermontag, also religiös gesehen der Tag der Auferstehung Christi, wurde dabei von den katholischen Iren ebenfalls symbolisch als Tag für den Aufstand gewählt. Und gleichzeitig war es ein Tag, an dem ein Großteil der britischen Soldaten bei Pferderennen war. Ganz simpel einfach nur und daher Dublin an diesem Tag relativ ungeschützt blieb. Und angeführt wurde dieser Osteraufstand unter der Federführung der Irish Republican Brotherhood. Also noch nicht der Irish Republican Army, die kam erst später, aber zu dem Zeitpunkt noch der Irish Republican Brotherhood, gleich eine Vereinigung gleich von mehreren Gruppierungen, darunter den Irish Volunteers und der Irish Citizen Army. Und der Plan dieser Rebellen war es, strategisch wichtige Gebäude und Knotenpunkte in Dublin zu besetzen und sich dann in einem nächsten Schritt auf den zu erwartenden natürlich Gegenangriff der britischen Armee vorzubereiten. Und die Aufständischen hatten die Hoffnung, dass sich die irische Bevölkerung ihnen dann anschließen würde und sie beim Angriff gegen Großbritannien unterstützen würde. Dennoch hatten die Rebellen schon von Beginn an gleich mehrere Probleme. Erstens waren sie mit 1500 Aufständischen im Vergleich zur britischen Armee nur eine winzige Streitkraft und zweitens waren sie deutlich schlechter ausgestattet als die Briten. Unterstützt wurden sie allerdings von Deutschland, das durch einen Aufstand in Irland auf eine Schwächung des Kriegsgegners Großbritannien während des Ersten Weltkriegs hoffte und daher die Rebellen in Irland bewaffnen wollte. Doch die größte deutsche Waffenlieferung an die irischen Rebellen versank tatsächlich noch vor dem Aufstand im Meer. Die Lieferung ist nicht angekommen. Dennoch zogen die irischen Rebellen ihren Plan durch. Und das, obwohl einige von ihnen noch nicht mal Schusswaffen, sondern nur Hieb- und Stichwaffen hatten. Und auch komplett einheitliche Uniformen gab es für die irischen Soldaten beim Osteraufstand nicht. Es gelang ihnen aber trotzdem am Ostermontag 1916 mehrere wichtige Gebäude in Dublin zu besetzen, darunter auch das Hauptpostamt. Dort sagte dann am Mittag des 24. April 1916 ein gewisser Patrick Pierce, einer der Anführer des Aufstandes, Zitat, wir erklären die Republik Irland zu einem souveränen, unabhängigen Staat und opfern unser Leben und das unserer Waffenbrüder für dessen Freiheit und Wohlstand. Allerdings waren trotzdem viele Menschen in Dublin nicht besonders begeistert, so drücke ich es jetzt mal aus, von eben diesem Aufstand, denn sie befürchteten einen brutalen britischen Gegenschlag, bei dem vor allem Unbeteiligte würden büßen müssen. Und genauso kam es auch. Dieser Gegenschlag folgte tatsächlich in den folgenden Tagen. Die irischen Rebellen hielten sich zunächst noch wacker im Kampf gegen die britischen Soldaten, doch schon zwei Tage nach dem Ostermontag war Verstärkung der Briten eingetroffen und die Rebellen waren um ein Vielfaches, man redet von 1:20, also wirklich hoffnungslos in der Unterzahl. Es folgte ein fürchterliches Blutvergießen. Die Briten schossen mit Artillerie auf besetzte Gebäude, setzten sogar Kanonenboote ein. Daniel hat ja die Karte angesprochen, wer mal nachgucken möchte. Dublin liegt halt auch wirklich rechts direkt an der Küste. Also die Briten konnten auch mit Kanonenbooten losfeuern. Und Teile der Stadt wurden wirklich völlig zerstört und immer mehr Menschen kamen ums Leben. Am sechsten Tag des Aufstandes ergaben sich die Rebellen dann. Der eben schon mal erwähnte Patrick Pierce unterschrieb eine bedingungslose Kapitulation. Alle Hoffnung auf Gnade der Briten war aber vergeblich. 15 Anführer des Aufstandes, auch Patrick Pierce, wurden in schnellen Verfahren verurteilt und hingerichtet. Die Opferzahlen des Osteraufstandes lassen sich tatsächlich nur schätzen, also da gibt es relativ unterschiedliche Zahlen, aber grob wird wahrscheinlich stimmen oder zumindest sagen das viele Historiker, man spricht von rund 500 getöteten britischen Soldaten und etwa 1000 getöteten Iren, darunter aber auch viele, viele Zivilisten. Doch auch wenn der Aufstand in seiner eigentlichen Form ein Fehlschlag war, kann man ja nicht anders sagen, nach 6 Tagen war der niedergeschlagen, sollte er wirklich ein Ziel nicht verfehlen. Und das war das brutale Vorgehen der Briten mit dem Tod vieler Unbeteiligter und der Zerstörung von Teilen Dublins, löste wirklich regelrecht Hass unter der irischen Bevölkerung auf die Briten aus. Und die antibritische Stimmung breitete sich in weiten Teilen des Landes noch deutlicher aus. Und die Rebellen wurden im Nachhinein tatsächlich zu Märtyrern erhoben. Der Osteraufstand gewann in der Zeit danach immer mehr an Symbolkraft. Das ist auch heute tatsächlich nicht anders. Wenn man da jetzt historisch nochmal zurückguckt, muss man wirklich sagen, also der hat definitiv massive Symbolkraft gehabt. Gleichzeitig wurde der Osteraufstand aber auch zur Geburtsstunde der IRA, also der Irish Republican Army. Dazu gleich noch ein paar Sätze. Zunächst folgten in den nächsten Jahren nach dem Aufstand weitere Konflikte. Denn als die irische Partei Sinn Féin bei den Wahlen im Dezember 1918 fast 3/4 aller irischen Sitze im britischen Unterhaus gewann, wurde im Januar 1919 in Dublin von irischen Abgeordneten ein Nationalparlament ausgerufen und eine Regierung gegründet, die die Unabhängigkeit von Großbritannien ausrief. Allerdings wurde, keine große Überraschung, das natürlich von den Briten nicht anerkannt. Die Regierung wurde als illegal angesehen und das führte zum irischen Unabhängigkeitskrieg von 1919 bis 1921. Und in diesem Krieg kämpfte eben die Irish Republican Army, also die IRA, gegen die Briten. Die damalige IRA bestand unter anderem aus ehemaligen Mitgliedern der Irish Volunteers, die eben auch am Osteraufstand beteiligt gewesen waren, weshalb man die quasi direkt dahin zurückverfolgen kann, wenn man jetzt... Ich weiß, also Stammbaum ist sicherlich nicht das richtige Wort für sowas, aber ich glaube, man weiß zumindest, was ich meine. Deswegen kann man tatsächlich zum Osteraufstand teilweise sogar noch einen Ticken davor das Ganze dann zurückverfolgen. Über die Jahrzehnte hinweg veränderte und spaltete sich die IRA dann immer weiter auf. Also wirklich, das ist auch ein Thema für mehrere Podcasts an sich, kann man nicht anders sagen. Bis dann 1969 wirklich die, betone ich jetzt mal so, die IRA gegründet wurde, wie man sie jetzt, sag ich mal, in den vergangenen Jahrzehnten hier größtenteils mitbekommen hat, also die vor allem mit Attentaten und Anschlägen Schlagzeilen machte und die, glaube ich, gleich auch in Daniels weiteren Ausführungen nochmal eine große Rolle spielen wird. Aber nochmal kurz zu Irland, zum Schluss der Geschichtsstunde, einmal kurz einen Blick darauf, wie ging es dann weiter? Ja, nach dem Unabhängigkeitskrieg, den ich eben angesprochen hatte, wurde eben Irland geteilt in das Großbritannien und dem Vereinigten Königreich angehörige Nordirland und den katholischen Freistaat Irland. 1922 erkämpfte sich Irland dann die völlige Autonomie, aber weiterhin unter dem Dach des Vereinigten Königreichs. 1937 wiederum verabschiedete Irland eine neue Verfassung und wurde zu einem unabhängigen Staat, aber erst 1949 wurde dann ganz offiziell die Republik Irland ausgerufen, die noch im selben Jahr auch noch das Commonwealth verließ. Doch auch die folgenden Jahrzehnte waren eben von zahlreichen Konflikten geprägt. Es kehrte keine Ruhe ein, trotz ja, dessen, dass die Iren zumindest in der Republik Irland eigentlich das erreicht hatten, wofür sie so lange gekämpft hatten, kehrte keine Ruhe ein. Es gibt in den folgenden Jahrzehnten weiterhin viele, viele Konflikte, darunter auch einen blutigen Bürgerkrieg in Nordirland ab den späten 1960er Jahren. Aber das ist ja jetzt der Zeitpunkt, weil wir ja relativ chronologisch heute die Geschichtsstunde eingeordnet hatten, wo ich jetzt eigentlich relativ gut wieder an Daniel übergeben kann.
Ja, genau, so ist es. Danke, Benny, dafür. Und ja, ich glaube, hatte eine ganze Menge interessanter Informationen. Und eben, du hast es ja selber auch nochmal hervorgehoben, ganz wichtig, die Gründung der IRA, der paramilitärischen Irish Republican oder auf Deutsch gesagt der irisch-republikanischen Armee. Das lässt sich ja dann tatsächlich übersetzen, ohne das Kürzel zu verändern. Und du hast gesagt, die wird eine große Rolle spielen. Die spielt natürlich im gesamten Nordirland-Konflikt, so wie wir ihn auch kennen, jetzt gerade dann ab dem Bürgerkrieg, den du angesprochen hast, ab Ende der 1960er Jahre, wo wir gleich auch anknüpfen, bis dann auch Ende der 90er Jahre eine große Rolle. Es sei ja schon mal vorweggenommen, wir werden nicht aufklären können, ob die IRA auch verantwortlich war für die 4 Morde an den Fußballern der Bankmore Star. Das muss ich einfach schon mal nur, falls ihr das jetzt erwartet, das können wir so nicht sagen. Das muss man einfach ganz klar jetzt erklären. Später dann dazu auch einfach mehr und dann wisst ihr auch, warum das so ist. Wir schließen also 20 Jahre nach Gründung des unabhängigen Irland oder der Republik Irland, wie Benny es ja richtig gesagt hat, 1949 jetzt an diese Geschichte. Und in der Zwischenzeit, in diesen 20 Jahren, die jetzt dazwischen liegen, zwischen unserem nächsten Schritt, da hatten die IRA und auch die Sinn Féin weiterhin vor Augen, die nun 2 irischen Staaten, Irland und Nordirland, zu vereinen. Das Ziel hat sich nicht geändert. Die Gründung der Republik Irland war eben nur ein Teilziel. Und jetzt, ab 1968, da stand die blutigste Zeit in dieser Ära an, nämlich ein Bürgerkrieg, der wirklich tausende Opfer gefordert hat. Und ja, der Grund für dieses ständig vor der Explosion stehende Pulverfass, das war eine ethnische Sondersituation, in der es quasi eine doppelte Minderheitenposition gab. So kann man das bezeichnen, so wird das auch häufiger bezeichnet. Es war nämlich so, zum einen lebten im nordirischen Teil eine Minderheit katholischer Iren, die sich dem Nachbarn Irland verbunden fühlten. Und zum anderen war die protestantische Mehrheit der Unionisten in Nordirland, also dem Teil, der sich dem Vereinigten Königreich verbunden gefühlt hat, dann dennoch eine Minderheit auf der gesamten irischen Insel. Auch hier lohnt es sich, sich mal wieder die Karte vorzustellen. Ja, also dieses Irland, was als Insel, oder Irland und Nordirland, was als Insel eben von allem abgekoppelt ist und in zwei geteilt ist, da gab es eben diese doppelte Minderheitenposition und die hatte einfach unglaubliches Konfliktpotenzial, weiterhin auch nach den Osteraufständen, und dann mündete das Ganze dann, wie gesagt, 1968 in einem Bürgerkrieg, der bis zum Ende des Jahrtausends wirklich anhalten sollte. In den Jahren von 1968 bis 1998 waren Gewalt und Unruhen in Nordirland alltäglich. Den Anfang nahm das in dieser Zeit alles mit der Bürgerrechtsdemonstration der sogenannten Northern Ireland Civil Rights Association, abgekürzt NICRA, 1968 im nordirischen Londonderry. Londonderry ist auch schon ein Wort, das die Zweiteilung sehr gut repräsentiert, muss man sagen, während nämlich die dort lebenden Unionisten diesen Ort genau so aussprechen, nämlich Londonderry, und damit die angedachte Verbindung zum Vereinigten Königreich mit der englischen Hauptstadt London eben unterstreichen, sprechen die dort lebenden Protestanten den Ort nur Derry aus. Wie gesagt, zeigt also schon die ganze Spannung und Spaltung da. Jetzt aber zurück zu der Demonstration eben im Jahr 1968. Dabei kam es zu gewaltsamen Zusammenstößen mit und, das muss man sagen, auch von Seiten der Polizei, was weitere heftige Aufstände und Ausschreitungen nur zur Folge haben konnte und genau das auch hatte. Und die fanden ihren vorläufigen und traurigen Höhepunkt dann 4 Jahre später, wir haben schon was davon gehört, in unserer Mindmap. Am 30. Januar 1972 ging eben dieser Sonntag als Bloody Sunday Blood Sunday hört man auch manchmal, in die Geschichte ein. Es gibt da unterschiedliche Schätzungen, irgendwas zwischen 5.000 bis 20.000 Menschen, die in Londonderry auf die Straße gingen, um gegen die damals gängige Praxis der britischen Regierung zu protestieren, vermeintliche Sympathisanten der IRA ohne Gerichtsverfahren inhaftieren zu können. Und der Bloody Sunday hatte tatsächlich auch noch einen blutigen Vorlauf. 9 Tage zuvor, nämlich am 21. Juli, da gab es den Bloody Friday, an dem innerhalb von nur einer Stunde in ganz Belfast verteilt insgesamt 19 Sprengsätze detonierten und 9 Menschen dabei starben. An dem Tag, von dem an auch die IRA, das muss man sagen, dieser Bloody Friday, weil da eben, ja, also weil es eben sehr, sehr wirklich blutig jetzt wurde, 19 Sprengsätze und teilweise eben auch ohne Rücksicht auf zivile Opfer. Von diesem Tag an wurde die IRA auch in der bis dahin unterstützenden katholischen Bevölkerung zunehmend negativ gesehen wurde. Ne? Also das wisst ihr ja auch heute, also damals die Rezeption der IRA am Anfang, gerade mit denjenigen, die eben dieses Zusammenlegen der beiden irischen Staaten eben befürwortet haben. Am Anfang die Befürwortung sehr, sehr groß. Je brutaler es wurde, desto mehr ging allerdings auch in weiten Teilen der Bevölkerung eben dann auch die Unterstützung zurück. Ich will jetzt gar nicht IRA und in Deutschland die RAF in irgendeiner Form jetzt vergleichen, in dem Sinne, dass man alles politisch genau vergleichen kann, kann man überhaupt nicht. Aber nichtsdestotrotz ist das eine Parallele auch dazu. Einige von euch, die das vielleicht wissen, sich schon mal ein bisschen mit der Geschichte der RAF beschäftigt haben. Auch da war es so, nach Gründung gab es ja mal auch da damals eine sehr berühmte Umfrage in Deutschland, würden Sie RAF-Terroristen bei sich zu Hause aufnehmen? Und unfassbar viele Leute haben gesagt, ja. Und auch das änderte sich dann relativ schlagartig, nachdem die ersten Anschläge dann auch Opfer forderten, zivile und nicht zivile Opfer. Und da hat sich das Blatt dann auch relativ schnell gedreht. Übrigens ja auch, wie ihr wisst, in einer ähnlichen Zeit, 60er und 70er Jahre. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, hatte ich eigentlich gar nicht geplant, fiel mir aber gerade ein. Wir gehen jetzt wieder zurück zu diesem Bloody Sunday, an dem nämlich 13 männliche Demonstranten von britischen Fallschirmjägern erschossen wurden. Diese Fallschirmjäger hatten nachher argumentiert, dass sie zuvor beschossen worden seien. Und in einer ersten Untersuchung, die noch im selben Jahr stattfand, dem sogenannten Widgery Tribunal, wurden sie jedoch entlastet. Das hingegen sorgte nur dafür, dass die Gewalt weiter zunahm. Und es dauerte wirklich viele, viele Jahre bis ins Jahr 2010 hinein, als der damalige britische Premierminister David Cameron öffentlich für die Geschehnisse des Bloody Sundays sich entschuldigte. Der sogenannte Saville Report, in dem über einen Zeitraum von 12 Jahren diese Geschehnisse von damals nämlich untersucht worden waren, der kam letztlich zu dem Schluss, dass die Schüsse des Militärs unbegründet waren und die Schuld bei den Soldaten zu suchen ist und die Opfer tatsächlich unschuldig gewesen sind. So hätten nämlich die Demonstranten, die erschossen wurden, keine Gefahr für die Soldaten dargestellt. Im Gegenteil, manche von ihnen seien sogar geflohen oder anderen Verletzten zur Hilfe geeilt, als diese erschossen wurden. Und die Saville-Untersuchung wurde 1998 nach anhaltendem Protest der Hinterbliebenen in Auftrag gegeben. Das noch zur Einordnung. Es hat also wirklich Jahrzehnte gedauert, bis dieser Fall damals aufgeklärt wurde. Gegen die Soldaten wurde dann, jetzt machen wir die Chronistenpflicht dann auch noch perfekt, ein strafrechtliches Verfahren eingeleitet. Im November 2015 wurde einer der Soldaten verhaftet, zwei Soldaten, die Demonstranten da erschossen haben, die sollen noch wegen Mordes angeklagt werden. Da kam es allerdings auch heute noch zu keiner Verurteilung. Ja, überhaupt in der Retrospektive, wenn man da zurückblickt, auch jetzt mit großem zeitlichem Abstand, was aber dann auch schon relativ früh einfach so gesagt war, es ist ja immer, es geht auch gar nicht darum, sich jetzt auf irgendwelche Seiten da zu schlagen, aber es gilt einfach, es ist einfach manchmal ja so, als Hauptursache für diesen Bürgerkrieg gilt tatsächlich die politische und wirtschaftliche Diskriminierung der katholischen Minderheit. Ich glaube, ich habe es am Anfang ja auch schon mal so erklärt, diese ganze Siedlungsgeschichte ist halt einfach so, wie sie ist. Und da gab es eine protestantische Mehrheit eben im heutigen Nordirland und eine Diskriminierung der katholischen Minderheit. Die Zeit des Bürgerkrieges, unglaubliche Zahlen, 16.200 Bombenanschläge, 37.000 Fälle von Schusswaffengebrauch, 22.000 bewaffnete Überfälle und 2.200 Brandanschläge. Und ihr könnt euch vorstellen, gerade was jetzt irgendwie, also diese Zahl 37.000 Fälle von Schusswaffengebrauch, die ist ja überhaupt nicht 1:1 überprüfbar. Da kann man mal davon ausgehen, dass gerade das und wahrscheinlich auch alle anderen Zahlen noch deutlich höher liegen als das, was jetzt hier offiziell registriert worden ist. Ja, es sind unglaubliche Zahlen in einem Konflikt, mit dem wir ja selber noch aufgewachsen sind, als Menschen, die in den 1980er Jahren geboren sind. Auch hier vielleicht noch mal kurz aufgebrochen unsere Erzählstruktur hier. Benny, weiß nicht, wie es dir geht, du bist ein Jahr älter als ich, ein Jahr früher geboren. Erinnerst du dich auch noch als Kind an Nachrichten, in denen über Anschläge in Nordirland berichtet wurde?
Also, ich könnte es nicht unter Eid aussagen, sagen wir mal so. Also persönlich würde ich schon sagen, dass ich mal irgendwie als Kind IAA und irgendwelche, weiß ich nicht, Autobomben oder irgendwas in dem Zusammenhang mal aufgeschnappt habe, aber jetzt nicht so, dass ich dir wirklich sagen könnte, das war da und da oder sowas. Also das gelingt mir tatsächlich nicht.
Nee, also so ist es bei mir auch nicht. Ich könnte dir gar keinen konkreten Fall irgendwie nennen, aber ich habe, vielleicht ist es auch vielmehr nur ein Gefühl, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass das, also als die 1998, als der Bürgerkrieg dann offiziell zu Ende gegangen ist, da war ich 12. Und ich habe absolut im Gedächtnis, dass das vorher noch eine Rolle gespielt hat. Also solche Geschichten, wie du gesagt hast, Autobombe oder in irgendeinem Restaurant oder sowas.
Ja, genau.
Ich würde, ohne sagen zu können, dass ich jetzt wirklich ein konkretes Beispiel nennen könnte, würde ich auf jeden Fall sagen, ich weiß, dass das irgendwie mitschwelte. Natürlich als Kind sowieso ganz anders betrachtet, als man das heute tun würde. Und dann ja dazu, klar, sowieso noch diese geografische Entfernung, aber es war irgendwie gefühlt ein Teil der Nachrichten noch und das ist ist ja bei anderen Dingen, obwohl das soweit schon irgendwie, das hört sich alles an, wenn wir das erzählen, wie irgendwas, was wir halt einfach nicht mehr mitgemacht haben, wir jetzt in unserem Alter, aber in dem Fall ist es ja tatsächlich auch ein bisschen was anderes. Aber klar, diese Hochzeit in den 70er Jahren, die haben wir nicht miterlebt. Und da war halt wirklich dieses Jahr 1972 das blutigste Jahr im Nordirland-Konflikt. Das kann man einfach so sagen. 480 Todesopfer gab es alleine in diesem Kalenderjahr. Und alleine die IRA soll zwischen 1969 und 1994, also da sieht man es ja, 1994 als Zahl, etwa 1800 Menschen getötet haben. Und da muss man eben auch einfach sagen, ein Drittel davon kam aus der Zivilbevölkerung. Und jetzt haben wir ja vier Opfer des Konflikts, in dem Religion eine Nebenrolle spielt. Das haben wir ja, glaube ich, jetzt auch schon dargestellt. Es ging um mehr als das. Eben um ethnische, soziale und wirtschaftliche Konflikte. Und diese Spieler waren eben, oder diese vier Menschen waren Fußballspieler des Teams Bangmore Star. Und denen wollen wir uns jetzt gleich dann auch mal widmen, nachdem wir die Zeit bis dahin jetzt, glaube ich, ganz gut geschichtlich eingeordnet haben. Und die Zeit passt jetzt auch ganz gut. Wir machen eine kurze Musikpause. Ihr hört Truce. Die Übersetzung könnt ihr ja mal googeln. Und dann könnt ihr, wenn ihr sie nicht ohnehin schon kennt, und dann wisst ihr, dass das sehr, sehr gut passt. Also kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück und ich möchte euch jetzt gerne, wie ich das am Anfang schon mal angekündigt habe, kurz was zur Quellenlage erzählen, die der heutigen Folge zugrunde liegt. Also wenn man über den Nordirland-Konflikt allgemein schreiben und sprechen will, dann gibt es natürlich eine fast unendliche Liste von Artikeln und Beiträgen und so gut wie jeder Aspekt ist da bis in die Untiefen beleuchtet. Es gibt auch sehr, sehr viele Geschichten über Einzelschicksale und es gibt am Ende so viel, dass man gut aufpassen muss, dass man nicht Informationen auch aus gefärbten Beiträgen nimmt, die also von einer der beiden Konfliktparteien stammen. Was jetzt nicht heißt, dass es dort nicht auch mal wahre Dinge zu finden gibt, aber so rein faktenbasierte Beiträge finden sich eben nicht überall. Und gerade wenn es um Zusammenhänge jetzt über mehrere Jahre oder Jahrhunderte geht, so historische, politische Einordnung, bei gleichzeitig aber dann auch verständlicher Erzählweise, da lohnt sich ein Blick immer mal zur Bundeszentrale für politische Bildung. Das wollte ich euch einfach mal mitgeben. Gerade solche Themen sind da echt gut, auch in mehreren Schwerpunkten und Artikeln dargestellt. Und ist eine Quelle, die mich eigentlich schon durch die ganze Zeit bei Schattenseiten begleitet, immer mal wieder, wenn es sich anbietet. Und eben unser Thema nicht nur rein sportliche Hintergründe hat. Und ja, obwohl die Quellenlage jetzt zum Nordirland-Konflikt insgesamt so reichhaltig ist, habe ich ja gesagt, war es kaum zu glauben für mich, wie wenig sich über Bangmore Star finden lässt. Ich glaube, dass das mehrere Gründe hat. Zum einen habe ich euch ja schon von den unfassbaren Opferzahlen auch des Konflikts über die Jahrzehnte hinweg erzählt. Und dann ist es dann doch irgendwie schon klar, dass nicht alle Opfer einfach auch einzeln betrachtet werden können. Dazu kommt dann, dass gerade zu Beginn dieser Mordserie, über die wir jetzt gleich sprechen, überhaupt nicht klar war, dass diese Taten zusammenhängen und auch mit dem Fußballteam zu tun haben. Denn die Gefahr auf den Straßen Belfasts gerade Anfang der 1970er Jahre, die war allgegenwärtig. Und dass ein oder auch zwei Opfer in derselben Fußballmannschaft spielen, das muss nicht zwangsweise miteinander in Verbindung gestanden haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es das auch in anderen Konstellationen noch gab. Aber es war halt dann, stellte sich doch als was anderes heraus. Aber bei Bangmore Star begann man auch sich tatsächlich erst nach dem dritten Opfer überhaupt mit dieser Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass es da einen Zusammenhang gab. Das werden wir auch noch gleich sehen. Und letztlich kommt auch noch ein journalistischer Aspekt dazu, warum das vielleicht einfach nicht so aufgearbeitet wurde. Denn damals, muss man sagen, lebten Journalisten, Fotografen extrem gefährlich, wenn sie versucht haben, auch Zusammenhänge aufzudecken. Und auch da war die Angst vor möglicher Vergeltung wirklich kein Einzelfall. Und dazu kam, das werden wir auch gleich noch hören, dass Medien ohnehin zur Zielscheibe geworden waren. Und zwar auch in der Form, dass teilweise Gebäude zerstört wurden, dass überhaupt gar kein Betrieb mehr aufrechterhalten werden konnte. Also sind alles Punkte, die dafür sprechen und sprechen können, es wahrscheinlich auch tun, dass dieser Fall so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber wenn ihr das jetzt auch gleich hört, irgendwie bleibt es trotzdem unglaublich. So. jetzt muss ich dann die Recherche zu Bankmore Star selber wirklich vor allem auf einen, dafür aber auf einen sehr guten Beitrag stützen. Habe ich euch natürlich auch in den Shownotes hinterlegt. Stammt aus einer Ausgabe der Sports Illustrated. Wird Benny mit Sicherheit freuen, den alten Sports Illustrated Fan. Eine der Ausgaben aus dem Jahr 1973. Autor war Robert Cantwell und der Artikel heißt The Shattered Face of Belfast Sport, also dieses zerschlagene, zertretene Gesicht des Sports in Belfast, wenn man es jetzt mal so frei übersetzt. Ich habe noch ein paar kleinere Artikel gefunden, darunter auch einen, der sich im nationalen britischen Zeitungsarchiv finden lässt. Da kann man sich, wenn man das möchte, anmelden und das als PDF runterladen. Da hat man, wenn man sich anmeldet, 3 freie Downloads, bevor man irgendeinen Bezahl-Account machen muss. Ich konnte das jetzt leider nicht anhängen, weil es eben PDF ist und wir das nicht hochladen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, Benny nickt. Und das ist aber am Ende dann auch nur eine etwas längere Meldung, aber immerhin eine, außer diesem Sports Illustrated Artikel, die einzige eigentlich ist, die ich finden konnte, die diese Namen der 4 Todesopfer dann auch alle in denselben Zusammenhang miteinander bringt, nämlich den, dass sie für dasselbe, dass die Opfer für dasselbe gemischt religiöse Fußballteam eben gespielt haben. Diese Zeitung hieß The Sligo Champion, die heute, glaube ich, wenn ich das richtig eingeordnet habe, in der Irish Independent aufgegangen ist. Das war in den 70er Jahren eine Zeitung aus Sligo, musste ich auch nachgucken, kannte ich nicht, der größten Stadt im Nordwesten Irlands. Und in der Ausgabe vom Freitag, dem 20. April 1973, da schrieb der Autor Seamus Finn in der Rubrik, also es ist ja noch nicht mal eine eigenständige, es ist sowas wie Top und Flop, also ist jetzt sehr makaber, aber im Prinzip ist das so, das war irgendwie Best Story und dann gab es die Rubrik Horror Story und da wurden eben diese 4 Opfer, kurze Zeit nachdem man eben das 4. Opfer gefunden hatte, wurde das dann da eben aufgeführt und in Zusammenhang gebracht. Ansonsten stößt man mal auf ein paar Online-Foren, die ja so ihre Hochzeit in den Nuller- und frühen Zehnerjahren insgesamt mal hatten. Da findet man ja auch im Nachhinein, finde ich, teilweise echt noch bewegende Beiträge teilweise, wo Hinterbliebene zum Beispiel nach Fotos irgendwie fragen. Also da gibt es irgendwie so ein Belfast-Forum und dann ging es um eines der Opfer und dann war das irgendwie ein Cousin und die Familie aber mittlerweile nach England gezogen und es gibt da keine Fotos mehr und dann ist die Frage, da war mal eine Hochzeit, gibt es da vielleicht ein Foto, das man auftreiben könnte, um sich an die Person zu erinnern? Solche Sachen findet man, aber eben keine Zusammenhänge, die auf Bankmore Star irgendwie zurückführen lassen. Nichtsdestotrotz, auch da jetzt nochmal, ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, danke an Dieter, denn der hat uns ein paar Links mitgeschickt. Ich habe vor der Folge nochmal kurz in die E-Mail reingeschaut und habe gesehen, dass auch er in diesem britischen Zeitungsarchiv war, British Newspaper Archive. Also der hat zwar geschrieben, es war eine sehr kurze Recherche, nichtsdestotrotz so intensiv, dass er wirklich eigentlich den Großteil dessen, was es zu finden gibt, auch selber schon gefunden hat, umso blöder eigentlich, dass es da einfach nicht mehr zu finden gibt. Aber so ist denn nun mal eben die Quellenlage und dementsprechend kurz dann auch die Darstellung des Falls. Ein letzter Hinweis noch, das wollte ich auch noch sagen, genau, es gibt einen deutschsprachigen Wikipedia-Artikel, den ihr natürlich auch lesen könnt, in dem allerdings Informationen stehen, die man jetzt nicht so einfach verifizieren kann. Da beruft man sich auch auf ein paar ältere Bücher, die mir jetzt nicht vorlagen. Das wollte ich euch einfach nur noch sagen. So, was wir hingegen jetzt sicher sagen können, ist, und damit gehen wir jetzt rüber zu diesem Fall von Bankmore Star. Und das erste Opfer war Patrick McCroy, ein Katholik. Ich nenne jetzt immer die Konfession einfach mit dazu, damit, ich glaube, es ist auch einfach klar, da werdet ihr sehen, das ist einfach gemischt. Der war das erste Opfer aus den Reihen von Bankmore Star. Er wurde nur 19 Jahre alt und stammte aus dem wohlhabenden, beziehungsweise im Vergleich wohlhabenden, eher wohlhabenderen East Belfast. So ein Stadtteil, der eher so eine Art Vorortcharakter hat. Und es war jetzt alles andere als unüblich, dass sich McCrory am 13. März 1970 eben nach Einbruch der Dunkelheit bei sich zu Hause befand. Denn seit Beginn der Unruhen wenige Jahre zuvor waren die Straßen in Belfast ja viele Jahre lang auch aus Angst so gut wie an jedem Abend leergefegt. Es klingelte dann bei McCrory an der Tür, er öffnete und schaute dann tatsächlich direkt seinen Mördern ins Gesicht. Es ist, so legt der Artikel jetzt in Sports Illustrated nahe, nicht klar, ob er versucht hat, noch zu entkommen oder ob ihm befohlen wurde, sich umzudrehen. Auf jeden Fall wurde McCrory an seiner Haustür durch Schüsse in den Rücken umgebracht. Er war zu dieser Zeit damals einer von insgesamt 24 Spielern, die in den Reihen von Bankmore Star standen. als die Mannschaft in der sogenannten Willowfield League antrat. Ich habe es ja schon mal gesagt, ist so eine Art bunte Liga. In den 1970er Jahren in den Parks von Belfast wurde da gespielt und dieser Spielbetrieb aufrechterhalten. Allein Belfast zählte zu dieser Zeit damals 373 Amateurvereine, in denen rund 5000 Spieler spielten, einfach um die Freude im Leben in der damals wahrscheinlich gefährlichsten Stadt Europas zu finden. Und jeden Samstag um 14.30 Uhr belegte Bankmore Star einen von insgesamt 54 Fußballplätzen im Belfast Parks Department. Das klingt schon sehr viel, kostete ungefähr etwas mehr als einen Pfund damals, um einen Platz zu belegen, musste aber tatsächlich über Wochen im Voraus gebucht werden, um sicher einen Platz am Wochenende zu ergattern. Und das zeigt irgendwie ja auch, egal was politisch drumherum passierte, es wurde Fußball gespielt. Also das ist schon wirklich krass. Also wir reden hier von der absolut schlimmsten Zeit, was Anschläge und was Opferzahlen anging. Und trotzdem die Auslastung, was diesen Hobbyfußball anging, die war absolut groß. Wohingegen, ich glaube, ich erzähle das später nicht und es fällt mir jetzt gerade ein, wohingegen, was sich völlig änderte, das war der Besuch von großen Fußballspielen, also in den hohen Ligen, in den großen Stadien, die waren teilweise wie leergefegt, als Spiele gespielt wurden. Auch internationale Vergleiche gegen Mannschaften oder auch Nationalmannschaften, teilweise weigerten sich auch Länder dann dahin zu kommen und in Belfast zu spielen, einfach aus Angst, dass da irgendwas passieren würde. Gab es viele, die das abgesagt haben und eben auch ganz, ganz wenige Leute, die sich damals in die Stadien getraut haben. Aber wie gesagt, den Amateurfußball und das selber Spielen, dieses Freudefinden in diesen Zeiten, das wurde aufrechterhalten. Auch noch, als Bankmore Star dann das zweite Opfer aus ihren Reihen zu beklagen hatte, damals dann der 21 Jahre alte Protestant David Colin Poots, der 4 Monate nach seinem Teamkollegen Patrick McCrory umgebracht wurde, nämlich im Morgengrauen des 12. Juli 1972. Dieses im Morgengrauen war tatsächlich, muss man so sagen, ein sicherer Zeitpunkt, um so eine Tat auszuführen, denn so heißt es auch im Artikel von Robert Cantwell, niemand stellte Untersuchungen an, wenn zu dieser Zeit jemand in Belfast erschossen wurde. Also auch zu dieser Uhrzeit, in dieser Zeit, im Jahr 1972. Die einzige Information, die damals bekannt wurde, war, Poots wurde durch einen Schuss in den Kopf getötet und der Knall durch ein Kissen gedämpft, das ihm auf den Kopf gedrückt wurde. Eine mediale Berichterstattung, die über diese Fälle damals berichtete, überhaupt über viele andere Fälle, die war in Teilen zumindest schlicht nicht möglich. Ich hatte das schon mal angedeutet, eben gerade Zeitungsgebäude waren eines der präferierten Ziele für Bombenanschläge. Es gab so viele Anschläge, dass zeitweise sogar gar keine Zeitung erscheinen konnte in Belfast. Ein Zeitungsverlagsgebäude wurde 3-mal Opfer eines solchen Anschlags. Es gab eine neue Zeitung, die ins Leben gerufen wurde. Für, ich glaube, 5 Millionen Pfund damals wurde das errichtet, hat gar nicht erst den Betrieb aufgenommen. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, dass eben auch Reporter ihrer Arbeit nicht nachgehen konnten. Und wenn sie es denn wollten, dann war es keine Seltenheit, dass sie auf der Straße mit vorgehaltenen Waffen angehalten wurden von Terroristen, die Autoschlüssel übergeben mussten und eingesperrt wurden irgendwo. Wenn sie Glück hatten, wurden sie nachher freigelassen und durften ihre Autos irgendwo anders abholen. Hauptsache eben, sie kamen nicht zu dem Ort, über den sie dann oder an dem sie über etwas berichten wollen. Und natürlich gab es auch unter den Journalisten Todesopfer. Das bedeutete letzten Endes auch, wenn man denn konnte und überhaupt den Betrieb aufrechterhalten konnte, musste man sich sehr, sehr genau überlegen, ob man Reporter oder Fotografen rausschickte, weil man sie wirklich in diesen schlimmsten Phasen der Troubles, so werden diese Unruhen damals genannt, den setzte man wirklich einer großen Gefahr aus, einer Gefahr für ihr Leben. Und so wurden teilweise, wenn die Zeitungen erschienen, dann Meldungen der Armee 1:1 übernommen, so eine Art Polizeimeldung einfach 1:1 übernehmen, ohne dass man die groß überprüfen konnte und dann waren die Informationen eben dann auch dementsprechend spärlich. Wie gesagt, lief der Spielbetrieb von Bankmore Star auch nach dem zweiten Todesfall innerhalb der eigenen Reihen weiter und mitten in die Periode einer sportlichen Siegesserie, in diesem Fall muss man das wirklich so sagen, ich glaube, es wurden 6, 7 oder 8 Spiele teilweise auch relativ hoch hintereinander gewonnen und mitten in diese Periode gab es dann das dritte Todesopfer zu beklagen. In diesem Fall fanden spielende Kinder den leblosen Körper von Samuel Boyd, einem gebürtigen Protestanten, der kurz zuvor eine Katholikin geheiratet hatte und auch den katholischen Glauben angenommen hatte. Boyd hatte Einschusswunden in Kopf und Brust. Ja. In dem Fall war es ja dann wirklich so, dass er zusätzlich dazu, dass er in einer gemischt religiösen Mannschaft gespielt hat, eben jetzt auch noch anders konfessionell geheiratet hat, wenn man das so sagen kann. Nichtsdestotrotz, jetzt war es auch bei Bankmore Star so, bei den Spielern und den Verantwortlichen, dass die Zweifel jetzt so groß waren, dass das irgendwie Morde waren, die nicht miteinander in Zusammenhang standen, weil die auch wirklich ja kurze Zeit hintereinander stattfanden. Und die ersten Spieler und eine Menge Spieler begannen dann, ihre Beiträge für den Club nicht mehr zu bezahlen, aus Angst, man würde sie eben mit Bankmore Star in Verbindung bringen. Und das Ergebnis daraus war dann, dass auch der Verein keine Zahlungen mehr an die Liga leisten konnte und vom Spielbetrieb ausgeschlossen wurde. Ja, sollten dann noch immer Zweifel bei einigen im Zusammenhang der Morde bestanden haben, so wurden sie dann endgültig im April 1973 beseitigt. James Millen, von dem, nee, habe ich eben noch gar nicht erzählt, stimmt. Das war der vierte Opfer aufgrund dessen dieser kleine Artikel, von dem ich euch eben in dieser Tageszeitung erzählt habe, erschienen ist. Der hatte, bevor er umgebracht wurde, einen Drohbrief erhalten, in dem er lesen musste: Jeder Mann, jedes Auto, das auf dich zukommt, schau genau hin, ich will dir ins Gesicht sehen, wenn du stirbst. Ja, und genau so kam es dann auch. Millen wurde am 13. April 1973 aus einem fahrenden Auto heraus erschossen und schaute dabei dann wirklich auch seinem Mörder ins Auge. In den folgenden Wochen wurden dann auch tatsächlich noch zwei weitere Anschläge auf Mitglieder der Bankmore Star verübt. Beide endeten jedoch nicht mit dem Tod. Genau, Benny, du wolltest was sagen.
Nee, ich wollte nur eine kurze Zwischenfrage stellen. Wenn ich jetzt nicht völlig auf dem Holzweg bin, hast du, glaube ich, bei Millen jetzt die Konfession doch nicht genannt. Ist sie nicht bekannt oder ist das vielleicht durchgerutscht?
Ich glaube, dass mir das durchgerutscht ist. Ich kann es jetzt auch, ich müsste es jetzt irgendwo in den Untiefen meiner 520.000 geöffneten Tabs nachgucken.
Das wusste ich nicht.
Ich glaube, das kann ich jetzt gerade ehrlicherweise nicht nachreichen. Wenn du es parallel googeln magst, ich will dich nicht davon abhalten. Das ist ein guter Hinweis. Reich ihn einfach gleich nach, sobald du was gefunden hast. Der Name ist James Millen, gestorben am 13. April 1973. Ja, ich mache weiter. Der Verein Bankmore Star ist seitdem Geschichte. Ich habe ja gesagt, die sind aus dem Spielbetrieb ausgeschieden, konnten auch keine Zahlungen mehr leisten und hatten im Ende auch keine Leute mehr, die eben auflaufen wollten, weil die Angst eben einfach zu groß war. Benny.
Ein 23 Jahre alter Protestant.
Danke fürs Aufklären. Das konnten wir aufklären, die Hintergründe für diese Taten, die konnten tatsächlich nie endgültig aufgeklärt werden. Auch das habe ich euch ja schon mal am Anfang kurz gesagt. Es gibt auch heute noch und auch damals nach dem vierten Mord sogar noch immer Stimmen, die behauptet haben, dass die Morde nichts damit zu tun haben, dass die alle in einem gemischt religiösen Team gespielt hätten, weil, und das ist ein Argument oder das Hauptargument dieser Leute gewesen, Bankmore Star nicht das einzige solche Beispiel war. Es gab noch andere Teams, allerdings vor allem welche, die vor den Unruhen in dieser Konstellation auch zusammengespielt haben. Einige wohl auch noch, die das nachher getan haben. Insgesamt hat sich nachher das Ganze so dargestellt, dass viele davon ausgingen, dass es eine bestimmte Person gab, die wirklich einen Hass auf dieses spezielle Team gehegt hat. Möglicherweise einfach aus dem direkten Umfeld und dass eben nicht im direkten Umfeld einer anderen ähnlichen Mannschaft irgendwie gekommen ist. Man konnte es, wie gesagt, nie genau aufklären, aber die meisten gehen davon aus, dass es eben genau dieser Grund war. In der Zeit dieses großen Hasses und dieses großen Konflikts, eben der seine schlimmsten Ausbuchtungen eben hatte in den frühen 1970er Jahren, in diesen Zeiten setzten die Bankmore Star ein Zeichen, das eben ganz, ganz vielen Leuten zu dieser Zeit nicht gefiel und einige waren eben dazu bereit, ganz drastische Maßnahmen zu ergreifen. Und genau, jetzt ist das Beispiel von Bankmore Star ein sehr drastisches Beispiel, muss man ja wirklich sagen, für die Auswirkungen, die der Nordirland-Konflikt auf den Sport hatte. Aber ich finde, nach allem, was ich auch drumherum noch gelesen habe und man vielleicht auch einfach so weiß, dass es trotzdem auch ein repräsentatives Beispiel ist. Also Zeiten wie sie da Irland, Nordirland, Belfast, diese ganze Region da erlebt haben. In solchen Zeiten gibt es im öffentlichen Raum schlicht keinen sicheren Rückzugsort. Und das ist auch nicht der Fußballplatz. Es kann immer sein, dass es da Anschläge gibt. Es kann sein, dass egal, ob irgendwas politisch gemeint ist, selbst wenn es das nicht ist, kann alles politisch gedeutet werden in solchen Krisenkonstellationen und in solchen Begebenheiten. Und selbst auch sind ja Dinge, die ja auch heute alle nicht unbekannt sind. Auch wenn Spielansetzungen da sind, die Zusammenstellung der jeweiligen Teams brisant ist, das mit Gefahren behaftet ist, das alles kennen wir heute. Wir wollen gar nicht auf aktuelle Krisenherde eingehen. Wir bleiben jetzt einfach mal hierbei. Aber dieser Aspekt, wir gegen die, der ist nicht immer rein sportlich. Der war es damals nicht in Nordirland, der ist es auch heute nicht. Auch nicht in anderen Regionen der Welt. Und diese ethnischen Spannungen, die sich da einfach auch wiedergefunden haben, die haben sich nicht nur bei Bankmore Star in solcher Form niedergeschlagen, sondern die haben eben den ganzen Sport begleitet. Sowohl auf professioneller Ebene als eben auch, und dafür ist Bankmore Star nur wirklich ein Beispiel, eben auch auf Amateurebene. Und ich hatte jetzt die Zeitspanne der Eskalation im Nordirland-Konflikt ja schon benannt, eben dieses 1968 bis 1998. In dieser Zeit war es eben die paramilitärische IRA, die auf Seiten der irischen Katholiken, die auch, das habe ich ja schon angedeutet, längst nicht alle hinter der IRA standen, gegen die Unionisten und damit gegen die Armee des Vereinigten Königreiches gekämpft haben. Und die 1970er waren eben das blutigste Jahrzehnt mit sehr, sehr vielen auch zivilen Opfern. Und die Anschläge, wir blicken jetzt mal so ein bisschen weiter in Richtung Gegenwart oder eben jüngere Vergangenheit. Diese Anschläge gingen ja schon weiter bis in die 1990er Jahre. Nichtsdestotrotz, seit den 1980er Jahren fand eine Annäherung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland statt, die den Friedensprozess eingeleitet hat. Man kann das so sagen. Im Karfreitagsabkommen von 1998 haben sich beide Parteien schließlich darauf geeinigt, die Entscheidung über die staatliche Zugehörigkeit Nordirlands bis zu einer Volksabstimmung offen zu halten. Das ist ja ein Schritt, der ja in den 70ern völlig undenkbar war. Und auch hier wollte ich das nochmal ganz kurz sagen. Ich hätte es jetzt nicht explizit genannt, aber du hast ja den Osteraufstand vorgestellt und hast ja auch gesagt, dass der Ostermontag ein Datum war, abgesehen davon, dass viele Polizisten beim Pferderennen waren, aber abgesehen davon eben ein ganz hoher christlicher Feiertag, katholischer Feiertag auch, also ist ja auch ein protestantischer Feiertag, aber trotzdem bewusst gewählt. Und dann darf man auch hier davon ausgehen, wenn an einem Karfreitag ein Abkommen gemacht wurde, dass auch dieser Tag durchaus Symbolcharakter hat. Die Entscheidung über die staatliche Zugehörigkeit Nordirlands soll bis zu einer Volksabstimmung offen gehalten werden. Bis dahin besteht die britische Souveränität fort, die Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit sollte die Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung entwerten. Das ist jetzt mal so ein bisschen der offizielle Sprech. Grundlage dafür waren die Anerkennung der Traditionen und Identitäten, das nennt man Parity of Esteem beider Lager, sowie deren gleichberechtigte Teilhabe an der Machtausübung unter Wahrung der jeweiligen Rechte. Das nennt man Principle of Consent. Dem politischen Prozess sollten die Verabschiedung einer eigenen Menschenrechtscharta für die irische Insel und der Beginn einer Versöhnungsarbeit begleiten, und schließlich wurde vereinbart, den Friedensprozess in eine engere regionale Zusammenarbeit zwischen Nordirland und der Republik Irland sowie dem Vereinigten Königreich einzubetten. Und diesen Rahmen bot zu der Zeit, als das beschlossen wurde, vor allem die gemeinsame Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Und jetzt müssen wir natürlich sagen, dass dieser Rahmen seit dem Brexit nun wieder verschwunden ist. Nordirland als Teil Großbritanniens gehört nicht mehr zur EU. Irland, die Republik Irland hingegen schon. Und wie mit dem Rest der EU werden ja noch immer Verträge ausgehandelt, Lösungen gesucht, wie beispielsweise der Handel funktioniert und welche Beschränkungen bei Einreisen gelten und so weiter und so fort. All das sind da Dinge, die jeder kennt, der seit dem Brexit auch schon mal nach London geflogen ist oder so. Und auch nochmal hier, wenn ihr euch die Landkarte anschaut, diese isolierte und nach Staaten noch immer zweigeteilte irische Insel mit dem britischen Teil im Nordosten, dann könnt ihr euch vorstellen, dass diese Spannungen seitdem wieder zunehmen. Also wir haben jetzt eine irische Insel und ein Teil davon ist in der EU und der andere Teil davon ist nicht mehr in der EU als eben Teil des britischen Königreichs. Und das führt eben dazu, dass jetzt das Zugehörigkeitsgefühl zu zwei unterschiedlichen Gemeinschaften wieder zu erstarken droht, seitdem die Geschichte des Konflikts ist alles andere als aufgearbeitet, das kommt auch noch dazu. Noch immer wachsen auch Jugendliche auf beiden Seiten geprägt von Ressentiments der Vergangenheit auf. Da gibt es einen sehr interessanten Artikel in den Shownotes aus der Zeit, ich glaube aus dem Jahr 2021. Das war übrigens auch ein Jahr, wo wirklich nochmal Straßenschlachten hochkochten, als sich da Jugendliche wieder auf die Straßen gezogen gefühlt haben. In diesem Zuge gab es da einen Artikel, in dem mit Jugendlichen aus Nordirland gesprochen wurde, wie sie denn aufwachsen. Und wenn man das liest und wie die Einstellung, je nachdem auf welcher Seite man steht, entweder gegenüber Großbritannien oder gegenüber Irland, gegenüber Protestanten und gegenüber Katholiken ist, dann sieht man, da braucht man nicht mehr als 5, 6 Zeilen zu lesen, dass die Geschichte alles andere als abgeschlossen ist. Ohne dass man jetzt nicht sagen kann, dass diese Annäherungsversuche seit den 1980ern nicht wirklich auch Früchte getragen hätten. Aber die Vereinigung der irischen Insel ist nach wie vor das erklärte Ziel vor allem der nordirischen Nationalisten. Und seit die IRA im Jahr 2005 offiziell mitgeteilt hat, dieses Ziel nun endgültig nicht mehr durch Anschläge, sondern durch politische Entscheidungen zu verfolgen, herrscht wirklich auf Frieden. Aber es ist eben einer, der nicht dauerhaft stabil scheint. Vielleicht kann man es so ausdrücken. Und ich glaube, diese ganze Geschichte rund um Nordirland, Belfast ist mit Sicherheit eine, die uns weiterhin begleiten wird. Ich glaube, da muss man gar kein Experte auf diesem Gebiet sein, um zu wissen, dass man da weiter hinschauen muss. Und damit wäre ich jetzt eigentlich am Ende angelangt, dieser Geschichte über Bankmore Star und der Geschichte über den Nordirland-Konflikt. Und als nächster Punkt auf der Agenda ist jetzt hier die Diskussion. Ich habe es jetzt mal so gemacht, Benny, dass ich mir einfach mal ein paar Notizen gestellt habe. Einfach, es ist viel weniger eine Diskussion, glaube ich, als dass wir einfach uns ein bisschen austauschen. Ein Punkt, den ich mir notiert habe, noch heute, ist es ja so eine Geschichte, treten Sportlerinnen und Sportler aus Nordirland ja bei Olympischen Spielen unter dem Teamnamen Great Britain and Northern Ireland an. Ne? Also das ist ja weiterhin, obwohl du ganz häufig hörst, Sportler auch aus Nordirland bezeichnen sich viel mehr als Iren, aber es ist auch ein riesiges politisches Statement, wenn man das macht, beziehungsweise wenn man es mit Überzeugung macht oder sagt, ich mach's halt, weil es einfach gesetzlich und geografisch und wie auch immer so geregelt ist. Und dann habe ich mir als nächstes noch die Frage notiert, weißt du eigentlich, welcher Konfession Rory McIlroy angehört?
Nee, habe ich überhaupt keine Ahnung.
Aber es ist interessant eigentlich, dass man keine Ahnung hat. Ich finde gerade im Moment Rory McIlroy wahrscheinlich oder möglicherweise, ich bin nicht so firm im Rugby wie du wahrscheinlich auch nicht, da kann es sein, dass es jetzt einen Star gibt, der in der Rugby-Welt noch größer ist. Die Rugby-Welt ist ja auch größer als auf der, ist ja auch ein weltweiter Sport. Er läuft ja auch jetzt gerade. Ich glaube, jetzt gerade, wird das WM-Finale angepfiffen zwischen Neuseeland und Südafrika, wenn ich mich nicht täusche. Also ist ja ein Riesending, wer da mal nach Frankreich geblickt hat gerade. Ist eine unfassbar stimmungsvolle WM, unter anderem auch wegen der irischen Fans. Das nur ganz kurz dazu. Aber nichtsdestotrotz, ich schweife ab, Rory McIlroy, möglicherweise der größte Sportstar aus Nordirland, so würde ich es jetzt mal sagen, der Golfer. Und habe ich jetzt auch mal so ein bisschen drumherum gelesen, um den gab es, als er so erstmals erfolgreich wurde, Anfang der 10er Jahre, so 2010, 2011, auch eben solche Artikel, welcher Konfession gehört eigentlich Rory McIlroy an? Und tatsächlich ist er Katholik, also im protestantischen oder Nordirland aufgewachsen, in einer Community mit mehr als 90% Protestanten, er aber eben und seine Familie Katholiken, aber völlig nach außen hin gibt es gar keine Statements irgendwie dazu, außer sowas wie, ich will mich jetzt nicht von irgendwelchen Religionszugehörigkeiten prägen lassen und so weiter und so fort. Und wenn man so sieht, mit wem er sich so versteht, also ich glaube, Rory McIlroy ist genauso befreundet mit dem Iren Shane Lowry als auch mit dem Engländer Justin Rose, also da scheint es keine Unterscheidung zu geben. Ich erinnere mich nur noch, dass rund um die Olympischen Spiele 2016, als Golf das erste Mal olympisch war, die Frage aufkam, ey Rory, würdest du eigentlich für Great Britain und Northern Ireland starten oder würdest du für Irland starten wollen? Und ich glaube, das Ergebnis war, dass er gar nicht gespielt hat. aber sieht man, das ist eigentlich so die Überleitung, die ich hatte, eigentlich bis heute ein riesengroßes Thema für Sportler, gerade die aus Nordirland kommen, ne? Die Iren, also die aus der Republik Irland kommen, die haben es da jetzt leichter, die spielen halt einfach für Irland, aber Nordirland ist es immer ein riesengroßer Diskussionspunkt. Vielleicht da die Frage, wie nimmst du das heute wahr? Vielleicht können wir so darüber reden, auch in der Sportwelt vielleicht.
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da den größten Bezug tatsächlich dann irgendwie durch Boxerinnen und Boxer in den letzten vergangenen Jahren gehabt. Irgendwie Michael Conlon zum Beispiel ist vielleicht jemand, der einigen was sagt. Der ist 2016 ja auch mal in die Schlagzeilen gekommen, weil er nach einer sehr umstrittenen, kontroversen Niederlage beim olympischen Boxturnier den Punktrichtern die Mittelfinger gezeigt hat. Das ist so ein Foto gewesen, was um die Welt ging danach. Mhm. Oder also Carl Frampton irgendwie in Nordirland, so eine, schon eine moderne, also Legende ist vielleicht ein bisschen großes Wort, aber schon einer der absoluten Top-Leute da der vergangenen Jahre. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer irgendwie welcher Religion angehört von denen. Das hat mich persönlich, also rein privat, weder interessiert, noch dass ich da mal irgendwie drüber gestolpert wäre, sodass ich es mir gemerkt habe. Deswegen spielt es für mich eigentlich gar keine große Rolle. Ich verstehe natürlich, was du meinst, auf jeden Fall. Und dass das gerade dort natürlich noch ein Thema ist, gerade auch im Hinblick zum Beispiel jetzt eben um, in Anführungszeichen, Nationalmannschaften, wenn wir jetzt um Olympia oder sowas sprechen. Aber für mich wirklich ein blasser Fleck, muss ich sagen. Also kann ich hier gar nicht viel zu sagen.
Ja, vielleicht ja beim Boxen auch einfach, ist ja kein Auftreten in irgendeiner Nationalmannschaft. Du bist natürlich unter einer Flagge, stimmt, die dir am Ende ja auch vorgegeben wird. Ja. Das ist ja dann nun mal einfach so. Ich glaube auch gar nicht, dass es heute noch so super kontrovers ist. Es hat nur einfach dieses Beispiel McIlroy so ein bisschen gezeigt. Mhm. Thema, vielleicht dann auch mehr mediales Thema, aber ich glaube durchaus auch ein bisschen gesellschaftliches Thema ist es auf jeden Fall, gerade wenn es halt darum geht, dass jemand so ein krasses Aushängeschild ist. Und ganz interessant fand ich noch den Umstand, dass dass die Wahl zum irischen Sportler des Jahres beziehungsweise auch zur Sportlerin des Jahres eine Wahl ist, in der sowohl Iren als auch Nordiren zur Auswahl kommen. Also da gibt es einen Mix aus irischen und nordirischen Sportlern. Also Rory McIlroy auch schon mal irischer Sportler des Jahres, genauso wie, ich glaube, der letzte oder vorletzte Shane Lowry, eben aus der Republik Irland. Patrick Harrington, also viele Golfer dabei, übrigens auch viele Boxerinnen und Boxer. Das ist auch eine Wahl, also es gibt keine Geschlechterunterscheidung, es ist eine Wahl für alle Geschlechter, es gibt mal einen Mann, mal eine Frau, mal Irland oder mal Nordirland, ist irgendwie auch eine ganz nette Geschichte. Und das ist mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen. Und das Letzte, was ich mir noch notiert habe, da würde mich auch, es ist völlig auch schon ab vom Thema, aber Belfast war für mich schon immer ein Reiseziel, das mich super krass gereizt hat. Also ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, diese ganzen Themen, sowas interessiert mich schon sehr, alles auch gerade so 20. Jahrhundert. Das ist jetzt kein Familienurlaub für mich, kein Ziel für Familienurlaub, aber für so eine Art, ich habe es selber mal irgendwie genannt, so eine Art Rechercheurlaub, ohne dass ich jetzt wüsste, wofür ich da recherchiere. Jetzt in diesem Fall hätte ich natürlich gut für diese Folge recherchieren können, aber ich finde, es ist irgendwie ein Ort, der irgendwie so ein, wie so ein kleiner Magnet auf mich wirkt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, kannst du das nachvollziehen?
Also, dass Orte als, quasi wie Magnete auf jemanden wirken können, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Belfast würde für mich persönlich nicht dazugehören. Ehrlich gesagt eher Dublin. Irland steht auf jeden Fall auch mal auf meiner Reiseliste. Nordirland zum Beispiel, ehrlich gesagt, also kann man mal machen, aber würde ich jetzt nicht sagen, dass mich das besonders reizen würde. Die Republik Irland wiederum schon. Ich kann dir ehrlich gesagt aber nicht genau begründen, warum.
Naja, ich glaube, in Irland, da gerade auch Dublin gilt ja auch als eine der coolsten, ich weiß ja nicht, ob unbedingt, also sicherlich auch sehr schön, aber wirklich ab eine der schönsten, aber sicherlich eine der coolsten und reisewertesten Städte überhaupt. In Belfast ist es einfach so, wenn man auch liest, es gibt zum Beispiel noch unheimlich viele Wandmalereien, die an die Zeit der 70er Jahre erinnern. Es gibt ein großes Stadttor in Belfast, das damals in der Nacht geschlossen wurde, um den protestantischen vom katholischen Teil zu trennen, das da immer noch steht und ich glaube sogar teilweise noch immer heruntergefahren wird in der Dunkelheit. Es gibt Häuser, die noch immer Zeuge sind, weil sie nicht bearbeitet wurden, eben auch aus dieser Zeit, aus den 1970er Jahren. Das ist eher so eine Art Das ist eher so das, was da so eine Art Faszination auf mich ausübt. Das weiß ich nicht. Aber ich bin noch nie da gewesen, aber irgendwie steht das mal auf der Liste. Ansonsten, das waren so die Punkte, die ich einfach auch irgendwie noch so im Kopf hatte, wo ich dachte, darüber können wir mal noch sprechen. Wir haben noch ein anderes Thema, das wir angelehnt haben, aber du wolltest, wenn du noch was sagen willst,
Ja,
gerne.
mir
Wir können
fällt, nee,
gerne noch
mir
da
ist das, mir
bleiben.
ist das gerade eingefallen. Ich habe gedacht, vielleicht bringe ich das mal eben noch schnell unter. Hat eigentlich auch, also hat keinerlei sportlichen Bezug. Aber mir ist ein Film eingefallen, den ich ganz großartig finde, auch wenn ich ihn jetzt seit vielen Jahren schon nicht mehr gesehen habe. Und deswegen werde ich auch nicht viel dazu sagen, sondern nur ganz grob. Aber der Film heißt The Wind That Shakes the Barley. Da spielt Cillian Murphy die Hauptrolle. Der wird vielen sicherlich was sagen. Einerseits, weil er Oppenheimer war, jetzt im Sommer die Hauptrolle gespielt hat, und aber auch, weil er zum Beispiel die Hauptrolle in Peaky Blinders spielt, da einer doch sehr beliebten Serie der vergangenen Jahre. Und der Film hat, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde tippen, der Film ist von 2006 oder sowas, um den Dreh, plus minus. Hat meines Wissens auch die Goldene Palme in Cannes gewonnen damals und spielt zumindest, wie gesagt, ich habe ihn lange nicht gesehen. Es ist auch, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Es ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen vielleicht, aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Filmgedächtnis. Er spielt im irischen Unabhängigkeitskrieg auf jeden Fall, also 1920 rum, 21 und dann auch darüber hinaus, über zwei Brüder, die erst gemeinsam kämpfen, dann aber immer sich immer weiter voneinander trennen. Ich glaube, einer geht dann in die IRA, danach und der andere nicht. Und ich habe diesen Film als extrem gut abgespeichert und der passt gerade thematisch zumindest ziemlich gut hier rein, auch wenn es nicht sportlich ist. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass ich den auf jeden Fall hier mit gutem Gewissen empfehlen kann. Also wer da mal Interesse dran hat, ein wirklich richtig, richtig guter Film. Mitte 2000er muss das
Sag noch mal
gewesen
den
sein.
Titel.
The Wind That Shakes the Barley.
Gut, habt ihr euch
Ein relativ
hoffentlich
langer Film von Ken Loach ist der, glaube ich. Das ist, glaube ich, der
jetzt
Regisseur.
annotiert, klingt unheimlich spannend, muss ich sagen. Habe ich direkt Bock drauf. Deswegen freue ich mich sehr, dass du es genannt hast. Ich hau noch einen hinterher, weil zu Film sagt es, fiel mir der direkt ein. Du wirst ihn mit Sicherheit auch kennen. The Devil's Own ist der englische Originaltitel. Vertrauter Feind, dadurch ist er bekannter im
Oh,
Deutschen.
stimmt,
Harrison
ja.
Ford und
Harrison
Brad
Ford, ja.
Pitt und auch die ja fantastische Natasha McElhone soll nicht unerwähnt bleiben. Brad Pitt spielt eben da einen IRA-Terroristen, der in den USA Waffen besorgen muss für den Untergrundkampf und da bei einem nichtsahnenden US-Polizisten unterkommt, gespielt von Harrison Ford. Und die beiden verstehen sich eigentlich auf Anhieb gut. Es ist wie eine Art Vater-Sohn-Beziehung, aber die eben durch diesen Konflikt, der dann eben zutage tritt, zerstört wird. Aber ein fantastischer Film, wie ich finde, tatsächlich. Also wirklich sehr, sehr gut. Dann haben wir das auch noch.
Ja,
Haben wir sogar
Musik,
noch.
Film, Sport, haben wir doch so einiges untergebracht
Finde ich
hier
auch. Ja, dann gehen wir doch noch mal weiter. Wir haben ja, du hast es gesagt,
heute.
wir haben eine Top 3 vorbereitet und haben die auch wirklich an das heutige Thema angelehnt. Wir haben gesagt, wir wollen die größten irischen und nordirischen Sportler der Geschichte krönen. Unsere persönlichen besten, also keine Sports Illustrated List. Und haben aber hier gesagt, dass mindestens ein Nordire bzw. eine Nordirin oder umgekehrt mindestens ein Ire oder eine Nordire oder eine Irin drin sein muss. Und da haben wir also beide eine Liste zusammen gesammelt, von der ich glaube, dass wir keine Überschneidung haben, bei der es aber an zwei Positionen bei mir möglich wäre. Aber ich glaube es nicht, weil ich glaube, alleine schon, weil du gerade ja auch gesagt hast, bei dir ist das sehr Boxen, affin da. Hören wir doch einfach mal. Ich will jetzt nichts vorweg. Ich weiß ja auch nichts, aber das könnte ich mir vorstellen. Wie wollen wir es machen? Wer möchte anfangen? Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ich fange an, kein Problem. Ich fange an mit Platz 3 in Irland, fange ich an. Und mit einem Mann, das ist bei meinem Platz 2 übrigens auch so, der durchaus mal, also wirklich durchaus mal Kandidat für eine Schattenseitenfolge ist. Ich habe das auch so ein bisschen mit reingenommen. Aber auch, weil er mich ja über Jahre begleitet hat, in der einer Zeit, in der ich so viel Fußball geschaut habe, weder davor noch danach. Und das sind eben die späten 90er bis Mitte Nullerjahre. Und es ist Roy Keane tatsächlich. Also wirklich Manchester United, zentrale Mittelfeld, überragende Passqualität, eine Torgefahr, die oft unterschätzt wurde und vor allem natürlich auch eine Zweikampfstärke, die ja wirklich den Gegner das Fürchten lernen konnte, zu Recht in vielen Fällen auch, auch mit seiner Art und seiner wirklich, ja, sehr harten Spielweise, wirklich eine echte Erscheinung auf dem Platz, so ein Typ, ja, so ein Typ halt, ne? Mhm. Also dieser Begriff Typ wird ja in den letzten Jahren immer wieder öfter geprägt. Es wird ja immer gesagt, es fehlen Typen und so weiter. Also Roy Keane ist wirklich die Definition von so einem Typen. Und wenn ich mich zurückerinnere, so, ich habe wirklich viel Premier League auch damals geguckt, auch gerade so diese ja, wirklich fast schon legendäre Privatfehde mit Patrick Vieira von Arsenal, die ist ja total bekannt, ne? Mhm. Es gibt, glaube ich, sogar eine Dokumentation, ich kenne die nicht, aber es ist sogar eine Dokumentation entstanden im Nachhinein, wo beide, glaube ich, auch darüber sprechen. Also das waren ja direkte Aufeinandertreffen, das war ja wirklich irre, eigentlich immer ein Garant für Unterhaltung auf jeden Fall, aber auch immer für also richtiges Pulverfass eigentlich. Und ja, natürlich, Keane steht für einige Kontroversen und ich will ihn hier gar nicht irgendwie völlig einfach nur über den grünen Klee loben. Also wenn ich das an das Foul gegen Alf Inge Haaland, also den Papa von ja. Erling Haaland, wenn ich daran denke, wirklich dieses absichtliche und absolut brutale Foul gegen das Knie, wo Keane auch selber später in seiner Biografie zugegeben hat, dass das Absicht war. Also ich meine, das ist ein Skandal, das ist bewusste Körperverletzung gewesen. Da kommen weitere Skandale, Eskapaden, Schlägereien dazu. Aber dennoch war Keane eben über Jahre hinweg für mich einer der, wenn nicht gar der prägendste irische Sportler für mich persönlich in der Zeit, weil ich natürlich vor allem auch sehr Fußball interessiert war. Und wie gesagt, sicher mal ein Kandidat für Schattenseiten und deswegen passt er hier auch besonders gut auf die Liste. Mhm. Und mein Platz 3.
Er durfte nicht fehlen in unserer Top 6, will ich sie jetzt mal nennen. Ich bin froh, dass du ihn mit aufgenommen hast und absolut, also das muss eine Schattenseitenfolge auch mal werden. Haben wir, glaube ich, wahrscheinlich auch schon irgendwo, weiß gar nicht, ob wir es aufgeschrieben haben, aber es ist
da
eigentlich.
Da sind auch Sprüche bei. Ich habe heute nur mal ein bisschen eingelesen, mich, also wirklich No-Brainer. Der hat überragende, auch der hat auch wirklich ein paar sehr lustige Eskapaden
ist auch, tatsächlich. Der auch ist auch gehabt. Ja noch, der ist ja auch durchaus ein lustiger TV-Experte.
Ja, ja,
muss man,
genau,
muss man
auch
sagen.
Finde ich auch. Ja.
Also hat ja auch ein paar gute Sätze mal drauf. Und auch er im die Zeit Manchester United, Roy Keane und Eric Cantona, also die Überschneidung, ich weiß gar nicht wie viel, aber ein bisschen Überschneidung muss es gegeben haben bei den beiden.
Keane war von 93 da, also definitiv Überschneidung, ja.
Das sind natürlich zwei Figuren, also die haben sowohl United als auch die Premier League in dieser wichtigen Phase ja in den 90er Jahren, so alt ist die ja noch nicht, echt sehr, sehr geprägt. Und diese Fehde auch mit Vieira ist ein geiles Thema, muss ich ehrlicherweise sagen. Da sollten wir vielleicht auch nicht allzu lange mit warten. Sehr schöner Platz 3. Mein Platz 3 ist eine absolute Legende in Irland, in der Republik Irland. Damit habe ich jetzt hier die Herkunft dann schon vorweggenommen, aber wahrscheinlich den meisten unbekannt, würde ich behaupten. Mir nicht, da ich in der Leichtathletik, also den meisten jetzt nicht, aber ja, so, also es ist jetzt nicht üblich, wenn man an Leichtathletik denkt, dann direkt an Irland zu denken. Ein bisschen anders verhält es sich mit Sonja O'Sullivan. Olympia-Zweite im Jahr 2000 in Sydney über 5000 Meter, dazu vorher noch gewesen Weltmeisterin 1995 in Göteborg, auch über 5000 Meter. Tatsächlich zwischenzeitlich mehrere Weltrekorde aufgestellt, allerdings, also mit der kleinen Einschränkung, auch mal über Strecken, die jetzt nicht so oft gelaufen werden. Ich glaube, der 2000 Meter Weltrekord, der hielt aber immerhin sogar bis ins Jahr 2017, ist wie gesagt eine Strecke, die nicht so oft gelaufen wird. Aber trotzdem muss man erstmal machen. Ein Weltrekord über diese Distanz zeigt die absolute Weltklasse, die die hatte, die damals, das war ja so die Zeit, als ich angefangen habe, Leichtathletik zu gucken, Ende der 90er, Anfang der Nuller, da war es eben auf den Mittelstrecken eine, die den afrikanischen Läuferinnen Paroli geboten hat und aus europäischer Brille war das alleine natürlich schon eine Besonderheit und dazu hatte die immer, wie ich finde, eine unheimlich sympathische Ausstrahlung und deswegen kam mir die auch in den Sinn. Und was mir dann auch gar nicht in dem Moment so bewusst war, war, dass sie ja wirklich fast eine Einzelkämpferin ist in der Leichtathletik in Irland. Also es gibt so viele Nationalsportarten, viele haben wir genannt. Boxen, glaube ich, kann man dazu zählen tatsächlich. Mhm. Rugby, ja. Fußball, Golf, Billard im Speziellen jetzt Snooker. Es gibt ja auch noch dieses Hurling, das ist so ein gälischer, keltischer Sport, absoluter Nationalsport da auch. Und da in der Leichtathletik so einen Eindruck zu hinterlassen wie sie, war eigentlich völlig klar, dass die bei mir in der Liste auftauchen würde. Sonja O'Sullivan, Mittelstrecken- und Langstreckenlauf aus Irland. Auf Platz 3.
Muss ich gestehen, kenne ich nicht. Also alles andere wäre jetzt gelogen, habe ich noch nie gehört. Aber spannend auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, ist doch gar nicht schlimm. Ist auch schön.
Nee, absolut. Mein Platz 2, den wirst du kennen und den werden auch die allermeisten anderen kennen. Das ist mein Nordire auf der Liste. Und obwohl es jemand ist, den ich live habe nie spielen sehen können, sondern ihn nur von Highlights kenne, ist es jemand, der für auf mich schon immer eine besondere, also einfach auch historisch gesehen, irgendwie, weiß ich nicht, mich besonders herangezogen hat mit dem ganzen Drumherum und allen Sprüchen und allem Drum und Dran, alles, was er drauf hatte. Und das ist George Best. Also der durfte in dieser Liste bei mir nicht fehlen. Ne, ich bin heute noch mal auf diese Redewendung gestolpert, die es in Belfast gibt. Maradona good, Pelé better, George Best. Die ist einfach großartig. Ja. Ja, ein Künstler auf dem Platz, also auch wenn man sich das heute nochmal anguckt, ja, ich meine, er hatte ja seine große Zeit in den 60ern und dann teilweise noch in den 70ern, aber er war wirklich also ein Künstler auf dem Platz, Dribblings, Tore, Tacklings und das alles wirklich bei sehr hohem Tempo, beidfüßig. Bei Manchester United, ich meine, ich bin kein Man United-Fan, das könnte man jetzt denken, ne? Nach Roy Keane und George Best, aber er ist dazu absoluten Legende geworden in den 60ern, gewann 1968 den Ballon d'Or, damals Europas Fußballer des Jahres als Auszeichnung. Ja, und der als rechter Flügelspieler war ja unterwegs, begeisterte da die Fans in 360 Spielen laut Transfermarkt. Es gibt unterschiedliche Zahlen, finde ich immer beeindruckend, wie man da auf unterschiedliche Zahlen kommen kann, in denen er 143 Tore erzielte, zweimal englischer Meister mit United, Europapokal der Landesmeister, für die Jüngeren, der Vorläufer der Champions League, ebenfalls dabei gewesen. Und natürlich ist auch George Best mal ein Kandidat für Schattenseiten. Und da gibt es auch überhaupt gar keinen Zweifel. Und da gibt es auch Material ohne Ende. Denn er hatte ja neben dem Fußballplatz dermaßen viele Skandale und Eskapaden, Frauengeschichten, Alkohol, schnelle Autos. Er hat ja wirklich für Schlagzeilen gesorgt.
Ja, aber das ist doch, auch der zweite bekannte Spruch neben Maradona gut, Pelé better, richtig. George Best. Ich habe die Hälfte meines Vermögens für Frauen und Autos ausgegeben und die andere Hälfte einfach nur verprasst. Ich glaube, so sinngemäß ist doch das Zitat von George Best.
Absolut, ja. Das ist ja ein Zitat direkt von ihm, ganz genau. Ja, er starb 2005 im Alter von nur 59 Jahren nach diesem, ja, Lebenswandel wahrscheinlich, ja, zu erwarten gewesen in gewisser Weise, aber er ist natürlich in Nordirland und in Manchester für immer eine Legende und egal, also ich bin kein Experte für nordirischen Fußballer, aber ich lege hier meine Hand dafür ins Feuer, dass er der größte nordirische Fußballer der Geschichte ist. Ich glaube, da muss man kein Experte dort direkt irgendwie regional noch irgendwie sein. Ja.
Da, ich glaube, da würde dir wirklich aber auch niemand widersprechen. Ja. Und natürlich, also ich konnte mir natürlich vorstellen, dass bei dir sowohl Roy Keane als auch George Best auftauchen. Für den Fall, dass sie es nicht getan hätten, hätte ich sie, und das tue ich jetzt auch nochmal, bei meinem Platz 2 erwähnt. Natürlich habe ich hier geschrieben, wenn man an irischen oder nordirischen Fußball denkt, kann man nicht vorbei an George Best, wenn es um Nordirland geht, aber überhaupt auch im Fußball um die Besten geht und natürlich auch nicht an Roy Keane. Ich bin jetzt bei mir so gewesen, ich finde, du hast es auch gut einfach argumentiert, weil der so eine Strahlkraft hat, auch gerade George Best so eine Strahlkraft hat, die einfach bis heute irgendwie wirkt. Ich habe es, glaube ich, in den allermeisten Fällen bei mir so gehalten, dass wenn ich jemanden nicht habe spielen sehen, den dann auch meistens nicht in die Liste mit aufgenommen habe. Und dementsprechend habe ich das auch hier so gemacht, obwohl ich genauso hätte argumentieren können, wie du das auch gemacht hast. Und bei Roy Keane, da hast du ja alles zugesagt, da muss ich sagen, den hätte ich absolut mit aufnehmen können, aber dann habe ich mir gedacht, ich will auch nur jetzt einen Fußballer in dieser Liste auch irgendwie haben und wenn ich mich für einen entscheiden muss, dann ist es der Spieler, den ich cooler fand als Roy Keane und das war Robbie Keane. Und deswegen, den
hatte ich auch auf meiner Auswahlliste, auf meiner kurzen Auswahlliste. Ja, ich mochte ihn auch sehr.
Deswegen habe ich Robbie Keane bei mir auf Platz 2 gesetzt, der ja ganz anders, ein ganz, ganz anderer Spieler war als Roy Keane, vorne im Sturm gespielt hat. Einer, der natürlich genauso wie alle anderen Spieler das immer machen, wenn sie das Nationaltrikot tragen von Irland in dem Fall, das Herz voll auf dem Platz lassen. Das hat Roy Keane genauso gemacht. Aber Robbie Keane eben dazu diese vielleicht auch ein bisschen kontinentale Spielweise, würde ich es mal nennen, der ein durchaus guter Techniker war, der einen guten Abschluss hatte, der eine gute Schnelligkeit hatte, also der wirklich ein richtig, richtig guter Stürmer war, der auch gerade in dieser Zeit, in der er so gespielt hat, also die Hochzeit ja auch in den Nuller und ja dann auch noch in den 10er Jahren, wirklich die Premier League mitgeprägt hat. Größte Zeit, glaube ich, bei Tottenham Hotspur, hat aber auch bei vielen anderen Vereinen auch noch gespielt. Ich glaube, angefangen bei den Wolverhampton Wanderers, wobei ich jetzt gar nicht meine Hand dafür ins Feuer legen könnte, dass die zu der Zeit in der Premier League gespielt haben. Auf jeden Fall ein Riesenspieler bei Tottenham. Und nachher, und das ist auch wirklich, hat er so ein bisschen Pioniercharakter gezeigt, lange in den USA bei den LA Galaxy gespielt, ich glaube 2011 bis 2017, und ist trotzdem geschafft, als einer der ersten, würde ich fast sagen, europäischen Spieler in dieser Liga sein Niveau zu halten, und trotzdem war er weiter ein ganz wichtiger Faktor auch in der irischen Nationalmannschaft. Obwohl er in den USA gespielt hat und hat da auch super Quoten, hat da echt sein Top-Niveau gezeigt in einer Zeit, wo eigentlich nur Spieler, jetzt mittlerweile kann man durchaus argumentieren, dass das anders geworden ist in der MLS, aber damals die Zeit war, dass das wirklich die letzten ein, zwei Jahre waren von großen Namen, bevor es die Möglichkeit gab, in der Wüste noch mehr Geld zu verdienen. Und da stach er hervor und war ein guter Typ und vor allem ein richtig geiler Stürmer, den ich immer gut fand und der einem immer das Gefühl gegeben hat, wenn, weil Irland, ich weiß, dir geht's, glaube ich, ähnlich, Irland ist immer bei einer EM, WM eine Mannschaft, zu der man hält. Also man hat Sympathien einfach für die, Fans reißen immer unfassbar was ab und man sieht irgendwie, also ich spreche jetzt für mich, ich sehe jetzt lieber irgendwie, keine Ahnung, Irland gewinnen als was weiß ich wen. So, also da hat man einfach eine Grundsympathie für.
Genauso.
Und dann ist es einfach so, dass wenn Robbie Keane auf dem Platz stand, du immer das Gefühl hattest, also wenn was geht, auch gegen bessere Mannschaften, dann über den. So, und deswegen, das war so eine Art Spieler, war das einfach. Und dementsprechend für mich der Vorzug vor Roy Keane und aus eben genannten Gründen dann auch vor George Best, wobei man natürlich niemals sagen würde, dass Robbie Keane ein besserer Fußballer gewesen sei als George Best. Da auf diese Idee glaube, würde man nicht
ja auch,
kommen.
Wissen aber, wir ja auch, dass das nicht unbedingt relevant für unsere persönlichen so ist Listen ist. Ne? Das wissen ja sicherlich auch alle, die uns zuhören.
Ja,
also wie gesagt, ich hatte ihn auch auf meiner erweiterten Liste. Ich hatte zwischendurch mal kurz drüber nachgedacht. Ich hatte auch, wenn ich tatsächlich auch, also da wäre Robbie Keane schon noch eher in die Liste gekommen, aber wer mir auch relativ früh einfiel, weil ich ihn auch irgendwie immer cool fand in den Nullern, war Damien Duff. Ich weiß nicht, ob du den noch
absolut
kennst.
Fulham auch
lange gespielt. Ja, auch so ein Flügelspieler, genau. Den mochte ich auch wirklich immer sehr. Aber freut mich, dass Robbie Keane bei dir einen Platz gefunden hat. Mein Platz 1, ja, ist für mich also die Kombination aus absoluter Weltklasse und totaler Bescheidenheit und Sympathie und so weiter, also wenn man diese Begriffe hört, dann denkt man in meinen Augen immer zuerst so fast, oder zumindest in Deutschland, mehr oder weniger zuerst an Dirk Nowitzki, ja, finde ich persönlich.
Ja.
Und aber diese Kombination gibt es in meinen Augen auch in Irland. Und da gibt es eben eine Boxerin, die in den vergangenen Jahren nicht nur wirklich regelmäßig als der Stolz Irlands, sondern wirklich auch als die beliebteste Person im irischen Sport überhaupt bezeichnet wurde, in den vergangenen Jahren mehrfach. Und das ist Katie Taylor. Also Katie Taylor ist, wer sie nicht kennt, eine der, wirklich auf der ganz kurzen Liste der besten und größten Boxerinnen der Geschichte. Das muss man so deutlich sagen. Sie ist auch heute noch eine in der absoluten Weltspitze unterwegs. Wenn ich jetzt nur mal ihre Amateurerfolge aufzähle, die hauen wirklich, also als ich das heute nochmal gesehen habe, konnte ich selbst fast glauben. Ja, also grundsätzlich war sie 6-mal Europameisterin, 5-mal Weltmeisterin und gewann 2012, als erstmals Frauen bei den Olympischen Spielen boxen durften, die Goldmedaille im Leichtgewicht. Aber um das nochmal zu verdeutlichen, zwischen 2005 und 2015 gewann Taylor bei jeder Teilnahme von EM, WM und Olympia immer Gold. Also quasi über 11 Jahre hat sie bei jedem großen Turnier, wo sie angetreten ist, gewonnen. War 2012 auch noch Flaggenträgerin bei den Spielen für Irland. Was sicherlich auch, klar, natürlich, du hast es eben auch schon mal angesprochen, den Stellenwert des Boxens auch zeigt. Aber die Frauen waren erstmals dabei und dann durfte eine Boxerin die Flagge tragen. Das war natürlich für sie auch ganz, ganz groß. Und 2016 begann dann eben auch der ähnlich unvergleichliche Siegeszug bei den Profis. Sie gewann 2017 den ersten WM-Titel im Leichtgewicht. In den Folgejahren wurde sie dann nicht nur zur unumstrittenen Weltmeisterin, sondern war auch wirklich, also so eine Pionierin, ja, Trailblazerin, würde man wahrscheinlich irgendwie im englischsprachigen Raum sagen, für das ganze Frauenboxen, also nicht nur in Irland oder in Europa, sondern eigentlich weltweit, Teil einiger der größten Kämpfe der Frauenboxgeschichte, allen voran natürlich ihr Kampf gegen Amanda Serrano im April 2022 im Madison Square Garden, ein Kampf, wo ich heute noch wirklich Gänsehaut kriege, wenn ich daran zurückdenke, die ganze Atmosphäre, der im Madison Square Garden ausverkauft beim ersten Hauptkampf von zwei Frauen in dieser unglaublich geschichtsträchtigen Halle. Ungefähr die Hälfte der Halle voll mit irischen Fans, die andere Hälfte mit Puerto Ricanern für Serrano. Es war eine Stimmung, absoluter Wahnsinn. Und der Kampf wurde einer der wirklich besten der letzten Jahre, geschlechterübergreifend wohlgemerkt. Und auch finanziell ein absoluter Riesenerfolg. Sie hat auch unfassbar dazu beigetragen, dass Frauen im Boxen die Chance auf Millionenbörsen heute haben. Gegen Serrano eben den Madison Square Garden ausverkauft. Und jetzt hat sie aktuell tatsächlich im Mai 2023 erstmals in ihrer Profikarriere in Irland geboxt. Das Ganze jetzt nochmal aufzulösen, würde völlig den Rahmen sprengen. Aber ich kann nur sagen, das ist grundsätzlich eigentlich auch mal ein Schattenseitenthema. Vielleicht jetzt nicht so schnell wieder irisch wie jetzt, aber in Zukunft mal, weil da geht es um Verbrecherkartelle im Prinzip in Irland. Daniel Kinahan ist da so ein Name. Es gab bei einem Wiegen vor einigen Jahren mal eine Schießerei und seitdem kein Profiboxen mehr in Irland. Mhm. Und Katie Taylor hat es, oder zumindest auf irgendwie in irgendeiner Form relevanten Niveau, ich will jetzt nicht behaupten, dass es da nicht mal in irgendeiner eine Kleinstadt irgendwo in einer kleinen Halle mal einen Profiboxkampf gab, aber irgendwie von irgendwie was Weltniveau hat, ist nichts mehr gewesen. Und auch da hat Katie Taylor, übrigens mit Unterstützung von Conor McGregor, der ein Riesenfan von ihr ist, der UFC-Star, fertiggebracht, in Irland zu boxen und für ein wirkliches Mega-Event gesorgt. Eine Gewichtsklasse höher gegen die dort unumstrittene Weltmeisterin Chantel Cameron im Halbweltergewicht. Hat sie tatsächlich verloren, ihre erste Profiniederlage einstecken müssen. Aber ja, die Iren lieben ihre Katie natürlich weiterhin. Und wer ihre Karriere verfolgt, der versteht auch, warum. In einigen Wochen, ich glaube knapp einen Monat, ich glaube 25. November oder so, wird sie im Rückkampf erneut in Irland versuchen, die Niederlage wettzumachen aus dem Mai 2023. Aber ich muss wirklich sagen, wer sie mal irgendwie in einem Interview gesehen hat oder allgemein mitkriegt, wie sie es so gibt und so weiter, sie ist wirklich eine Volksheldin für alle Schichten, denn sie ist unfassbar bescheiden, immer freundlich, immer sympathisch. Ich höre ihre Interviews super, super gerne, obwohl man sofort sieht, dass sie wirklich kein Medienprofi ist, obwohl sie das eigentlich schon seit Jahren macht, aber sie ist einfach nicht der Typ dafür. Aber viel sympathischer geht's eigentlich nicht und deswegen auch für mich hier meine Nummer 1.
Wow, also wenn du das erzählst, jetzt muss ich mich, während ich rede, muss ich mich fast korrigieren. Ich wollte sagen, während du das erzählst, ist es ja eigentlich ein Skandal, dass Katie Taylor nur einmal Irlands Sportlerin des Jahres geworden ist, nämlich 2012. Dann fiel mir auf, dass die Liste, die ich hier gerade rausgesucht habe, nur bis 2019 ging. Und dann Katie Taylor, Sportlerin des Jahres oder Sportsperson of the Year, also geschlechterübergreifend 2020 und 2022. Und jetzt macht das Ganze schon wieder etwas mehr Sinn. Ich kannte die nicht. Das ist ja unfassbar, was die für einen Impact aufs Boxen hat, nicht nur in Irland. Also das war richtig cool, die jetzt mal über dich so kennenzulernen. Und während ich hier diese Liste konsultiert habe, kann ich dir sagen, dass alle unsere bis jetzt genannten, mit Ausnahme von Robbie Keane, den Titel schon gewonnen haben, also auch Roy Keane ist dabei. Ach nee, stimmt, der George Best ist nicht dabei, stimmt, weil das erst hier ab 1985 allerdings anfing. Sonja O'Sullivan 5-mal, das finde ich auch einigermaßen krass, muss ich sagen.
Ja, allerdings.
Und mein Platz 1, der jetzt kommt, ist 2-mal vertreten und es ist wahrscheinlich keine Überraschung, ich habe ihn schon mehrfach genannt, auch heute in der Folge. Wir wissen schon, welcher Konfession er angehört und dass das für ihn keine Rolle spielt. Mein Platz 1 ist Rory McIlroy. Das ist mein nordirischer Beitrag zu dieser Liste. Ich konnte auch gar keine andere Antwort geben. In diesem Fall gleich nach Tiger Woods, der bei mir und bei vielen anderen ja auch in dieser Sportart über allem schwebt, das auch weiterhin tut, ist Rory mein absoluter Lieblingsgolfer. Hat den besten, würde ich sagen, besten Golfschwung in der Geschichte des Sports. Natürlich extrem erfolgreich gespielt und spielt er immer noch. 4 Major-Siege drücken nicht annähernd aus, was er kann. Wenn man das alleinige, das jetzt Können zugrunde legen würde, dann müsste der 10 oder mehr Major-Siege haben. Man hat ja so Wünsche im Profisport, man profitiert ja selbst null davon, aber dadurch, dass man Fan ist, wünscht man ja seinen Teams oder Leuten irgendwie, dass sie irgendwas gewinnen. Und mein mit Abstand größter Wunsch im Profigolf ist, dass Rory McIlroy sein persönliches seinen persönlichen Major Grand Slam endlich feiert und das Masters noch gewinnt, das ihm noch fehlt in seiner Sammlung. Jedes Jahr im April sind da die Hoffnungen, wird das endlich schaffen, und bis jetzt echt ist das wahrscheinlich so das einzige Turnier, wo er immer wieder einbricht. Ganz anders als beim Ryder Cup, seit vielen, vielen Jahren das absolute Aushängeschild, und hier das, was ihm beim Masters vielleicht nicht gelingt, ist, dass er immer dann sein bestes Golf spielt, wenn es drauf ankommt. Nicht zuletzt auch bei diesem Ryder Cup, als er keine einzige Partie, glaube ich, verloren hat und ich glaube noch nicht mal geteilt hat. Ich glaube, er hat alle gewonnen, die er gespielt hat. Nee, das stimmt nicht, aber er hat alle Partien gespielt und die meisten Punkte gesammelt. Ist ein absolut sympathischer Typ, ist einer, der seine Meinung äußert, der auch mal es sogar dazu kommen lässt, dass er auch mal seine Meinung ändert. Es gibt Leute, die das kritisieren an ihm. Ich finde es gut, dass man dazu auch in der Lage ist, und er ist irgendwie so ein bisschen, und das auch völlig zu Recht, so everybody's darling, und ja, das war, also bevor diese Liste auch nur ausgesprochen wurde, war klar, dass Rory bei mir auf Platz 1 landen würde. Ich finde, wir haben eine, wer hätte es gedacht?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte sagen, er hätte es bei mir wirklich fast auf Platz 3 geschafft. Würden wir eine Top 5 machen, wäre er wahrscheinlich mein Platz 4 gewesen. Da er dein Platz 1 ist, bin ich allerdings sehr froh, dass ich mich dagegen entschieden habe, weil es echt ein bisschen ungünstig gewesen wäre, wenn ich schon irgendwie ein kurzes McIlroy-Plädoyer gehalten hätte und du hättest dann deinen Platz 1 damit beenden
Stimmt,
müssen.
Stimmt, ich hätte jetzt hier eine Wutrede angesetzt, zur Wutrede, dass er, wie konntest du ihn nur so halb loben?
Nee, also ich muss sagen, ich war tatsächlich gerade so die Jahre 2010, 11, so um den Dreh, würde ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt nicht völlig falsch erinnere, war für mich immer als großer Tiger Woods-Fan so ein Hauptkonkurrent, und da fand ich ihn ehrlich gesagt nicht besonders sympathisch. Das hat sich aber über das vergangene Jahrzehnt deutlich gewandelt, und ich muss sagen, ich mag ihn auch wirklich sehr mittlerweile. Also ich würde mich vielleicht nicht als Fan bezeichnen, aber auf jeden Fall als wirklich großer Sympathisant, und er ist jemand, wenn ich Golf schaue, dann drücke ich ihm auf jeden Fall die Daumen, und kann ich absolut nachvollziehen, dass du ihn da ganz an den Platz an der Sonne setzt. Und da haben wir damit eine Irin und einen Nordiren.
Mhm. Und wir haben eine schöne Top 6, finde ich. Also da fehlt's an nix, muss man ehrlicherweise
sagen. Außer vielleicht am Rugby, aber da habe ich einfach keine Ahnung.
Ja, von. Da muss ich dir echt recht geben. Wobei, Brian O'Driscoll, der ist mal Sportler des Jahres geworden in so einer Teamsportart wie Rugby. Der scheint eine Riesennummer zu sein. Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, Heads off, Henry Schefflin, der ist Hurler und hat es auch auf Platz 1 geschafft. Genauso wie ein Mensch vor ihm, dessen Namen völlig unaussprechlich ist. Ich sage ihn auch jetzt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich schicke dir per WhatsApp, und dann kannst du es versuchen. Pass auf. Also der Vorname ist Sean. Also, wie Sean Dundee. So, jetzt.
Warum soll ich das jetzt
mal suchen? Ja, versuch mal. So steht er hier bei bei Wikipedia. Okay, also Leute, Aufgabe. Die Sportsperson of the Year 2005 in Irland. Einmal googeln und uns gerne über Instagram geht das, eine Voicemail mit der richtigen Aussprache schicken. Vielen herzlichen Dank dafür. Das spielen wir dann garantiert in der nächsten Folge ein. Nächste Folge ist das Stichwort, Benny. Wir haben es durch diese Folge geschafft, und es ist eine der Situationen eingetreten, dass ich diesmal weiß, was du machst, und es nicht vergessen habe, was auch daran liegt, dass ich dich heute nochmal gefragt habe. Und ich kann nur wirklich sagen, also das ist jetzt meine Überleitung zu dem, was du jetzt gleich sagst, deinem Tipp, den du gibst. Ich freue mich richtig auf dieses Thema, weil ich das unfassbar cool finde, was du da ausgegraben hast.
Also, das freut mich auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, die Recherche macht schon Spaß. Ich bin auch wirklich guter Dinge. Mein Tipp ist ganz kurz. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Ich sage auch gar nichts über eine Sportart oder sowas. Ich sage nur, es geht in den wilden Westen. Oh, und das ist auf jeden geil. Fall, ja. Das ist auf jeden Fall irgendwie, ja, was wir bisher noch nicht wirklich gemacht haben, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. Vielleicht mal irgendwo am Rande oder so, aber wir werden doch einen großen Teil der nächsten Folge im wilden Westen verbringen. Und das ist auf jeden Fall mal,
super.
Ja, das ist mal was anderes, ja, finde ich.
Ich glaube, es ist eine Geschichte,
und es ist auch, glaube ich, eher,
die noch keiner kennt.
Eher eine, die glaube ich auch, dass die sehr unbekannt ist, die Geschichte.
Trotz,
Protagonisten kennen wahrscheinlich schon viele, genau. Aber ich glaube, die Geschichte ist ziemlich unbekannt.
Super. Ich freue mich drauf, Leute. Dieses Mal in der Hoffnung, dass wir alle gesund durch die nächsten 2 Wochen kommen und unseren gewohnten Rhythmus beibehalten können, freue ich mich auf die nächste Folge und ich sag schon mal, bevor Benny die letzten Worte hat, vielen Dank und bis in 2 Wochen.
Daniel, vielen Dank für die Vorbereitung der Folge. Super spannendes Thema. Danke auch nochmal an den Themenvorschlag. Das ist nochmal ein gutes Stichwort. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik habt, ihr kennt das ja. Aber es sind ja auch immer mal wieder neue dabei. Also neue Hörerinnen und Hörer meine ich damit. Schreibt uns entweder bei Instagram, wo ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen könnt. Schreibt uns per Mail an schattenseiten.podcast@gmail.com und ansonsten, gerne weiterhin bewerten bei Spotify, bei Apple Podcast, wo auch immer ihr uns hört. Abonnieren etc. Das hilft uns auf jeden Fall immer und immer weiter. Und jetzt verabschiede ich mich ebenfalls. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen.